wenn du denen erklärst, danach kommt nichts mehr. Danach kommt die Forensik oder der Knast oder im schlimmsten Fall der Tod. Wir müssen das aushalten. Wir müssen das mit den Pädagogen so kreieren, dass das funktioniert. Wir müssen das mit dem Deeskalationsteam so kreieren, dass das funktioniert. Und zusammen müssen wir das aushalten und dem Jugendlichen eine Chance geben oder den Kindern stellenweise eine Chance geben, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen und nicht abzurutschen und dann irgendwann in der Forensik zu landen.
Hallo und herzlich willkommen beim Gleisgeflüster-Podcast, euer Podcast für alles rund um das Thema Intensivpädagogik. Heute mit unserer allerersten Folge und ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann auf jahrelange Folgen zurückblicken können werden und dann vielleicht das hier alles nochmal ganz anders sehen, aber es gibt nur eine Person, die in der ersten Folge sitzen kann und aus meiner Sicht ist das ein absoluter No-Brainer, wer hier sitzen muss. Gleisgeflüster, der Podcast ist entstanden aus der Arbeit der Gleis 9 Viertel Jugendhilfe und hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun. Wir präsentieren euch Themen, die entweder sehr direkt oder vielleicht auch ein bisschen artverwandt mit Intensivpädagogik zu tun haben. Wir haben uns spezialisiert mit der Gleis 9 Viertel Jugendhilfe auf einzelpädagogische Maßnahmen. Aber wie ist das Ganze entstanden? Wie ist überhaupt der Träger entstanden? Und was hat das mit dem Deeskalationsteam zu tun? Das kann ich gut selber erklären, aber am allerbesten kann ich das erklären mit dem Mann, ja, der letzten Endes den Stein gelegt hat, den ersten Stein für das Fundament vom Deeskalationsteam. Warum und wie hängt das alles zusammen? Das erfahren wir heute. Markus Feuerhert ist mein Gast. Hallo Markus.
Hallo Andreas. Jetzt. Danke für die schöne Anmoderation. Ich fühle mich geehrt, dass ich die erste Folge mit dir teilen darf. Und ich glaube, das wird ein sehr lustiges und interessantes Gespräch.
Also lustig sind unsere Gespräche meistens. Ja. Nicht bei allen sollten die Kameras mitlaufen. Da müssen wir heute uns ein bisschen disziplinieren. Genau, das muss auch nicht immer sein. Und wir beide hängen eng zusammen. Also jeder, der irgendwie schon mal einen halben Blick geworfen hat auf das, was wir machen, sollte das ohne Probleme feststellen können. Und es ist natürlich eine besondere Situation, jetzt hier so zu sitzen mit so einer Rollenverteilung. Ich bin der Host in dem Podcast. Wir versuchen das trotzdem gut einzuhalten. Bevor wir aber darauf eingehen, was ist unsere gemeinsame Geschichte? Wie kam es eigentlich zu der Gleis 9 Viertel Jugendhilfe? Wie kam es zum D-Team? Lass uns noch einmal einfach nur auf dich gucken. Also einfach nur, das ist auch eine super spannende Geschichte. Du kommst ursprünglich aus dem Sicherheitsbereich, also das ist ja auch, viele Leute sprechen dem so ein bisschen den professionellen Charakter oft ab. Ist ja nicht viel Arbeit, irgendwie als Türsteher oder irgendwo in der Veranstaltung am Rand zu stehen und zu gucken, dass da nichts passiert. Erstens, wie kamst du dahin? Und ich unterstelle jetzt mal, du bist jemand, der das auch wirklich immer mit Leidenschaft gemacht hat. Während ich war 10 Jahre an der Tür, davon habe ich 9 Jahre aufgehört. Ja. Du warst aber immer irgendwie jemand, der gesagt hat, nee, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Erstens, ist die Einschätzung richtig? Und zweitens, wie kam es dazu? Erzähl mal ein bisschen deinen Weg erstmal zu dieser Sicherheitswelt.
Also Einschätzung ist komplett richtig. Ich glaube, das merkt man auch, wenn man mich kennt, dass ich für dieses Thema Sicherheit und Hilfe für andere Leute in besonderen Situationen brenne. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Eigentlich, weil ich nichts anderes kann. Also ich habe versucht, mein Abitur zu machen. Da bin ich zweimal kläglich gescheitert. Dann habe ich irgendwann eine Lehre als Automechaniker gemacht und wollte eigentlich Fahrzeugtechnik studieren. Das ist aber schon beim ersten Versuch, wo ich in die Uni musste, hier nach Köln, ist das gescheitert, weil ich meinen Kurs nicht gefunden habe. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren, habe mich ins Bett gelegt, wie das so klassische Studenten wahrscheinlich tun. Ja, und dann habe ich aber schon neben der Lehre habe ich angefangen, an der Tür zu arbeiten. Damals im Prinzip so wie die Jungfrau zum Kind, der Wing Chun Verein in unserem Dorf kam auf einmal an, der, wie heißt es, Sifu, ne? Ich war da nie so richtig drin in dem Game, aber der Sifu kam irgendwann an und sagte, ich könnte eine Diskothek in Koblenz bekommen, das Extra 3. Leute, die ein bisschen älter sind, die werden das mit Sicherheit kennen, auch aus dem Kölner Bereich, Frankfurt, das war ja ein riesen Einzugsgebiet. Und ja, der hat mich gefragt, ob ich da arbeiten möchte. Aber genau, ich habe eigentlich ein Ding noch übersprungen. Ich habe vorher in der Dorfdiskothek gearbeitet, erst als Kellner. Und dann ist aber irgendwann dem Besitzer aufgefallen, so Mensch, der Junge sieht ein bisschen stabiler aus. Wenn der Gläser trägt, ist das, glaube ich, verschwendete Kapazität. Lass uns den an die Tür stellen. So, und da bin ich dann im Prinzip so das erste Mal als Türsteher in Erscheinung getreten. Keine Ahnung von nix. Für mich sah ein Türsteher damals ganz anders aus. Ich war Anfang 20. die sahen so aus, wie ich heute aussehe, würde ich mal so sagen. Also riesengroß, Brecher war ich damals alles nicht. Klar, groß schon immer, aber natürlich nicht die Idealvorstellung eines Türstehers. Und so bin ich irgendwie da reingerutscht. Ja, wir sind damals in dieses in diese Diskothek im Prinzip reingefallen. Das war eine Krisensituation für die Diskothek. Die suchten dringend einen seriösen Sicherheitsdienst. Und ich fand dieses Thema Sicherheitsdienst und seriös eigentlich schon immer interessant. Weil, das wirst du ja auch bestätigen können, zu, ich sag's mal, unseren Zeiten, das war ja so in den 80er, 90er, ne, ich hab, glaube ich, 96 habe ich angefangen im Extra, war das ja noch so, dass Türsteher auch meistens irgendwelche Zuhälter oder irgendwelche unseriösen Leute waren, die im Hintergrund noch Drogengeschäfte gemacht haben oder weiß der Geier was. So
viel Wilder Westen, viel Untergrund.
Genau.
Ja.
So, ich habe aber irgendwie mir so auf die Fahne geschrieben, ich möchte das Ganze seriös machen, ich möchte das Ganze in eine gewisse Richtung lenken. Ich möchte auch mit der Polizei zusammenarbeiten, was ja damals, wie ich dann auch, ich habe auch hier in Köln an der Tür gearbeitet, im Visions, dem einen oder anderen wird das Ding auch noch was sagen, das war damals so die größte Unterwelt-Disco, sag ich mal, so eine, ja, tatsächlich, das war direkt neben dem Palm Beach, also das war so wirklich, da standen noch die Jungs aus dem Milieu an der Tür. Und da habe ich gemerkt, dass Polizei und Türsteher war da zum Beispiel ein Riesenthema. Also,
dass die eben nicht zusammenarbeiten.
Türsteher haben keine Polizisten in die Disco reingelassen. Und wenn die Polizisten dann doch mal dienstlich rein mussten, dann sind die direkt mit 5, 6, 7 Mann da rein. War für mich unvorstellbar, weil in Koblenz hatten wir das wirklich so schon professionalisiert, dass wir so eng mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Hatten wir einen Drogenfund, haben wir einen selbst kreierten einen Formular gehabt, wo wir das alles eingetragen haben, um der Polizei die Arbeit zu erleichtern. Das war dann auch wirklich so, die Arbeit war so eng, dass irgendwann auch die Staatsanwaltschaft gesagt hat, das ist uns zu eng, weil natürlich auch wenn wir dann mal übertrieben haben, und da kann ich mich auch nicht freisprechen von, dass man irgendwann mal einfach irgendwie ja überreagiert hat, wenn mal irgendwo eine Schlägerei war und man hat dann doch einmal zu viel hingelangt, dass dann auch die Polizei mal gesagt hat, naja, aber der hat's ja verdient, nehmen wir jetzt mal nicht ganz so auf. War in den 90ern noch möglich, ist glaube ich heute nicht mehr möglich.
Ja,
ja, und so bin ich eigentlich in diese Branche gerutscht, zum Leidwesen meiner Eltern. Ich komme eigentlich aus einem wirklich sehr seriösen Elternhaus. Meine Eltern haben aber damals gesagt, naja Junge, mach du mal, du wirst schon wissen, was du machst. Meine Mutter hätte es lieber gesehen, dass ich Koch werde oder Versicherungsvertreter. Fand ich mich ein bisschen beleidigt, als sie das gesagt hat, weil sehe ich aus wie ein Koch, sehe ich aus wie ein Versicherungsvertreter, ohne jetzt einem Versicherungsvertreter zu nahe zu treten. Aber das war einfach nichts für mich. Und ich habe einfach gemerkt, ja, ich habe ein sehr großes Helfer-Syndrom. Und das habe ich irgendwie entdeckt, dass du das am besten in der Sicherheitsbranche ausleben kannst, einfach Leuten zu helfen in einer besonders brisanten Situation. Weil wer irgendwie mal mitbekommen hat, er sieht irgendwo eine Schlägerei, der weiß, wie jemand, der unbedarft ist, damit umgeht. Nämlich gar nicht. Der läuft am liebsten weg oder zückt sein Handy und filmt es. Aber der kann mit der Situation nicht umgehen. Der weiß noch nicht mal, dass er jetzt die 110 wählen soll oder. Und bei mir war das immer so, ich hatte den Drang, dazwischen zu gehen und dem Schwächeren zu helfen. Also wenn da 5 Mann auf einen losgegangen sind, dann ist man halt da reingegangen. Du wirst es wahrscheinlich genauso gemacht haben, egal ob das jetzt dienstlich war oder privat, und man ist da irgendwie eingeschritten. Und das habe ich dann irgendwie so zum Anlass genommen und habe gesagt, so, ey, das macht mir eigentlich Spaß. Und ich glaube, ich habe da auch eine gewisse Begabung drin, das zu machen. Und das möchte ich gerne seriös machen. Und so ist im Prinzip dann ja mein Gedanke zum Sicherheitsdienst entstanden.
Das bedeutet spannenderweise, und ich glaube, das hätten vermutlich die meisten gar nicht erwartet, dass du angefangen hast mit der Arbeit im Sicherheitsdienst und dass das dich angezogen hat, aus dem Wunsch heraus helfen zu wollen.
Ja.
Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wir beide haben, kommen wir gleich nochmal drauf, wie wir uns kennengelernt haben und so, aber wir beide haben schon eine Zeit lang zusammengearbeitet und sind nach Hause gefahren und es gab eine Situation, da hatte jemand auf der Ausfahrt irgendwie ein Wildtier angefahren. Ich meine, es war ein Reh oder sowas. Vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr.
Nee, jetzt gerade nicht.
Mir ist das total in Erinnerung geblieben. Also da stand ein Mann mitten in der Ausfahrt, davor irgendwie der angefahrene Rehbock und der stand wirklich mitten auf der Straße. Wir haben hinten dran angehalten. Einer von uns hat irgendwie gesichert mit dem Warndreieck. Der andere ist nach vorne gegangen, hat den Mann erstmal von der Straße geholt. Und wir haben dann die Polizei angerufen. Das war irgendwann auf dem Rückweg von der Diskothek morgens, wo auch wenig Leute unterwegs waren. Und ich kann mich noch an die Polizisten erinnern, die gekommen sind und die teilweise total konsterniert waren, weil die nicht verstanden haben, wie kann das sein, dass die jetzt so ruhig bleiben und so einen Überblick haben und dass die alles das gemacht haben, was wir den Leuten immer sagen, geht von der Straße runter, sichert gut. Und der Mann war total bleich, der das Reh angefahren hatte. Und wir haben dem zugesprochen und die waren total überrascht. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwas ist bei uns anders als bei den meisten anderen Menschen, mit denen die Polizisten da zu tun haben. Und habe für mich dann auch gedacht, naja, wir sind so oft in so einer Extremsituation an der Tür gewesen, dass das, was für andere Leute eine Extremsituation, eine Überforderung ist, wo die in so einen Notfallmodus schalten und gar nicht mehr alles wahrnehmen, das kennst du, das kennen wir. Wenn andere Menschen über Situationen berichtet haben, wenn es dann in der Diskothek mal geknallt hat, dann haben wir gesagt, naja, das war nicht so wild, ne? Der eine hat dem anderen und dann haben wir dem irgendwie rausgebracht. Während die Leute, die dabei waren und für die das eine Extremsituation war, wenn die das geschildert haben, dann sind immer tausend verschiedene Dinge passiert. Und in Wirklichkeit, wenn man das mit der Kamera beobachtet hat, hat man gesagt, nee, die sind alle nicht passiert, aber in der eigenen Wahrnehmung eben schon. Und ich glaube, das ist was wir beide irgendwann durch diese Arbeit an der Tür hatten, einfach diese Möglichkeit zu sagen, wir behalten jetzt den Überblick, wir behalten den kühlen Kopf. Darauf würde ich gerne später nochmal eingehen, auch wie wichtig das ist, diese Fähigkeit in Situationen, die unübersichtlich sind, die vielleicht auch für viele Leute Extremsituationen sind, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und was hat das eigentlich mit dem Deeskalationsteam zu tun? Was ist eigentlich ein Deeskalationsteam? Darüber reden wir gleich. Aber ich glaube, in der chronologischen Reihenfolge macht Sinn, auch nochmal zu gucken. Irgendwann haben wir uns ja kennengelernt. Also du und ich haben uns irgendwann mal kennengelernt. Und daraus ist ja viel entstanden. Und vielleicht nochmal ganz kurz für die Leute, die uns kennen oder die uns noch nicht kennen. Wie hast du es erlebt? Also wir sind aufeinander getroffen, wir haben uns das erste Mal gesehen. Ich glaube auch da, wie so bei einer Kennenlerngeschichte von einem Pärchen, da hat jeder irgendwie so seine eigenen Ideen. Wie hast du es erlebt?
Also ich habe es erlebt, dass ich ja es war auch in Koblenz, aber dann in einer anderen Diskothek und schon ein paar Jahre später, dass ich habe an der Tür gearbeitet und dann sind wir aufeinander getroffen und du standst an der Kasse. Und dann habe ich gedacht, okay, der ist wahrscheinlich irgendwie hier vom Haus als Sicherheitsdienst angestellt. Und dann aber irgendwann hieß es so, ja, nee, der arbeitet an der Kasse. Und dann habe ich gedacht, wieso stellen sie denn so einen schweren Watz an die Kasse? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja eigentlich verschwendete Ressourcen. Und ja, irgendwie sind wir dann noch ins Gespräch gekommen. Und dann hast du mir erzählt, so, ja, ich mache Judo. Und ich habe gedacht, so, boah, alter Judo, ne? Also es war jetzt für mich so nicht die männliche Sportart. Hm. Und das passte irgendwie gar nicht zu dir. Und dann hat sich aber irgendwann herausgestellt, MMA war damals schon in den Anfängen in Deutschland und du hast ja da so ein bisschen auch dann den Anstoß gegeben, dass das Ganze in Deutschland groß wurde. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, okay, MMA, habe mal ein bisschen so, naja, damals gab es ja noch nicht so viel im Internet oder so, habe mich trotzdem mal ein bisschen belesen und mal geguckt und habe gedacht, okay, ja, so unmännlich ist er gar nicht. Also, er ist schon eine männliche Sportart, die er macht.
Okay. Ja, hat in die Schublade gepasst.
Hat in die Schublade gepasst, genau.
Ja, Glück gehabt. Und dann haben wir auch super viele Sachen erlebt, selbst wenn ich an der Kasse saß und du an der Tür standest, haben wir super viele Sachen erlebt, die dann irgendwann uns haben auch gezeigt, okay, nee, mit dem habe ich Lust, mehr zu machen. Irgendwann hast du mich dann auch mal, und das ist jetzt meine Wahrnehmung, ne, also wir haben uns kennengelernt in diesen verschiedenen Rollen und dann auch irgendwann hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt. Und irgendwann, ich habe eben gesagt, ich habe 10 Jahre als Security-Türsteher gearbeitet und davon 9 Jahre aufgehört. Und irgendwann erinnere ich mich an einen Anruf, den du bei mir getätigt hast. Und du hast sowas sinngemäß gesagt wie, Andreas, ich weiß, du hast keinen Bock auf die Arbeit im Sicherheitsdienst, aber ich habe hier eine Anfrage aus dem pädagogischen Bereich und du hast den Kram doch studiert. Fahr doch mal dahin und guck dir das an und sag mir mal, was du davon hältst. Und das war eine Arbeit in einer fakultativ geschlossenen Einrichtung in Köln. Und ich bin da hingefahren und war wirklich baff. Also ich war baff erstmal, also doppelt baff eigentlich. Erstens baff, dass es sowas gibt wie einen Bedarf für Sicherheitsdienst in der Jugendhilfe. Wir kamen ja von irgendwie Arbeiten an der Tür und ich sag mal, normale Schlägereien, denke ich mir immer so, die kann jemand theoretisch auch alleine lösen, aber gut, wenn es einen Türsteher gibt. Richtig doof wird es ja erst, wenn mal irgendwie so bandenmäßig was passiert oder so, da braucht man auch eine organisierte Tür. Und dann denke ich mir, wofür brauchen denn eigentlich Kids sowas oder Menschen, die mit Kids arbeiten? Da habe ich erstmal sehr schnell festgestellt, nee, die können auch, die Kids, egal ob die jetzt 10 oder 12 sind, können auch Erwachsene an den Rand der Handlungsfähigkeit bringen oder auch darüber hinaus. Und das Zweite, was mich sehr baff gemacht hat, ist die Menschen, die dann da gearbeitet haben. Also teilweise auch von anderen Firmen, Mitarbeitende im Sicherheitsdienst, wo ich gedacht habe, die Person hätte ich ehrlicherweise in der Diskothek nicht mal gerne an den Notausgang gestellt, weil ich mich da nicht hätte darauf verlassen können, dass die ihren Job gut macht. Und ich weiß noch, ich habe dich auf dem Heimweg angerufen und habe dann gesagt so, puh, das war ganz schön heftig und auch unerwartet heftig und du kannst das machen aus meiner Sicht, aber das muss irgendwie, da musst du dir gut überlegen, wie du das machst. Das ist meine Erinnerung. Ist das bedeckungsgleich mit deiner?
Ja, ich habe ja im Prinzip schon früher damit angefangen. Du bist ja dann irgendwie, also ich kann mich erinnern, dass es so war, dass ich irgendwann einen Anruf gekriegt habe von einem auch befreundeten Sicherheitsdienst, der gesagt hat, wir machen das. Ich habe aber nicht die richtigen Leute dafür. Mhm. Und wir waren ja so in der Szene auch so ein bisschen bekannt dafür, eigentlich jetzt nicht auf Masse zu machen von den Mitarbeitern, sondern eher auf Qualität zu setzen. Und dass wir da wirklich Jungs hatten, die mit Verstand an die Sache rangegangen sind und nicht gearbeitet haben, um sich schlagen zu wollen, um zu provozieren, sondern wirklich mit einem kühlen Kopf die Situation zu klären. Mhm. Und so, den ersten Einsatz kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber so sind wir irgendwie da reingerutscht und ich weiß, dass wir zweimal irgendwo waren, wo es auch um einen Jugendlichen ging, der aber schon relativ groß war und auch ein bisschen älter und schwer und der da durch die Gegend geflitzt ist und ich sage jetzt mal, so ein bisschen Unruhe gestiftet hat. Und als der uns aber gesehen hat, hat er sich auf einmal geändert. Mhm. Ist der ruhiger geworden, ist die Wahrnehmung von ihm wohl so gewesen, so oh krass, hier ändert sich was. Also auch von unserer Ausstrahlung natürlich. Ne? Jetzt, du bist zwar Pädagoge, siehst ja nicht so aus. Ich sehe jetzt vielleicht durch die Brille so aus wie ein Pädagoge, aber ich glaube, man sieht direkt, okay, der ist jetzt nicht der normale Ansprechpartner, der normale Mitarbeiter, den er kennt, der mit Gewalt nicht so gut umgehen kann. Wir sind dann auch ruhig geblieben, als er so ein bisschen auf die Tube gedrückt hat. Das war so der Einstieg. Und daraus habe ich dann irgendwie mal so die Vorstellung entwickelt, da kannst du auch nicht jeden reinstecken. Jetzt kann nicht jeder so wie du Pädagogik studiert haben. Mhm. Welcher Türsteher hat das schon? Du bist der Einzige, den ich da kenne. Und ich sage auch immer, ne, du bist ja der, der im Prinzip aus beiden Welten kommt. Ich sage immer, so ein Pädagoge, der ne, früher in den Ring gestiegen ist und anderen Leuten auf den Kopf gehauen hat, da gucken immer alle so und denken so, ja, nee, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Und ich sage, doch, das gibt's, aber nur einmal. Deswegen war das natürlich ein Riesengewinn, auch für uns damals, als wir da gestartet sind, was ja noch wirklich, ja, Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange ist das her. Also ich weiß, dass wir uns tatsächlich jetzt 20 Jahre kennen. Wir haben nächstes Jahr Jubiläum. Mm. 20-jähriges. Erwarte ich ein bisschen feiern. Was von dir.
Ach so,
was Romantisches, ja, so ein bisschen.
Okay.
Und ich weiß gar nicht, wann ich da angefangen habe. Ich glaube, das ist aber auch schon so 15 Jahre oder so, wird das auch schon her sein. Ne?
Ich denke mal 15, 16 Jahre, wenn ich es überschlage, ja.
Und ich weiß, dass ich mal in eine Gruppe gekommen bin, wo es um einen Jugendlichen ging, der auch richtig Gas gegeben hat, der hat mich gesehen, der wurde ganz klein, der saß am Tisch, der hat unter sich geguckt und fragt auf einmal den Pädagogen, ist der da, um mich zu verprügeln? Mhm. Und da habe ich gedacht, so, oh krass, der hat also schon mal so eine Erfahrung gemacht, vielleicht mit dem Sicherheitsdienst, vielleicht aus seinem Heimatland, man weiß es nicht, aber da hat es wohl schon mal ordentlich geknallt mit dem. Und da habe ich gedacht, okay, da habe ich gesagt, so, nee, brauchst keine Angst zu haben. Aber versuch dich zu benehmen, dann kommen wir auch miteinander klar. Ne? Und aber diese Reaktion von dem Jugendlichen hat mich so ein bisschen damals schon berührt, dass es da den Bedarf auf jeden Fall gibt. Weil den Pädagogen, die konnte er halt um den Finger wickeln und konnte mit denen machen, was er wollte.
Wir sehen ja heute in der Arbeit mit dem Deeskalationsteam, dass es absolut einen Bedarf gibt und der Bedarf entsteht aus meiner Sicht, das kann ich glaube ich sagen als jemand, der auch Pädagogik studiert hat, an der Stelle, wo die Ausbildung nicht in der Lage ist, die Menschen, die die Ausbildung machen, also die angehenden Pädagoginnen und Pädagogen, auf alle Dinge vorzubereiten, die sie dann nachher auch in der Praxis erleben werden und die ihnen begegnen werden. Und ich würde sagen, Aggression, Gewalt war ehrlicherweise selbst theoretisch immer nur so ein Beithema. Es war gar nicht so ein Riesending. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir konkrete Workshops, Seminare hatten zum Thema Gewalt, wie gehe ich damit um oder sowas, sondern das lief immer irgendwie nur so mit. Und was es schon gar nicht gab, war irgendeine Art und Weise eine Wissensvermittlung in Richtung konkrete Handlungsanweisungen oder Lösungsstrategien für, was mache ich denn in einer konkreten Gewaltsituation? Und diese Diskrepanz zwischen der Ausbildung und damit auch der Fähigkeit, mit der die Menschen dann in die Praxis gehen, und der Realität, in der es eben doch immer wieder dazu kommt, dass junge Menschen, die aus einem Umfeld kommen und die sozialisiert wurden und die aus einer vielleicht Heimatfamilie oder einem Setting kommen, wo Gewalt ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist, wo vielleicht auch sowas, so eine Logik herrscht oder vielleicht auch eine Regel oder ein Gesetz in Anführungsstrichen, der Stärkere gibt hier den Ton an und wenn ich dir auf die Mappe hauen kann, habe ich hier das Sagen. Wenn diese jungen Menschen auf ein System treffen, in dem Menschen arbeiten, die aber an den Rande der Handlungsfähigkeit und darüber hinausgebracht werden, wenn Gewalt auch nur angedroht wird, und das erleben wir ja ganz, ganz oft, ja, also in dem Moment, wenn der junge Mensch sagt, so, ich hau dir auf die Schnauze, und die Pädagogin, der Pädagoge zuckt zusammen, ist schon der Moment, wo eigentlich die Person gar nicht mehr wirklich agieren kann, weil der junge Mensch, und da wird es wieder sehr pädagogisch, ja, da abgeholt werden muss, wo er steht oder sie. Und die Person hat gelernt, die junge Person hat gelernt, nee, ich kann und darf dich gar nicht respektieren, wenn ich stärker bin als du, weil dann muss ich ja hier den Ton angeben. Das ist die Logik, aus der sie kommen. Und da ist das System in der Situation, dass es oftmals nicht die richtige Antwort hat und nicht die richtige Möglichkeit, die jungen Menschen da abzuholen. Jetzt sind wir in einem sehr, sehr schwierigen Setting, weil Gewaltanwendung, Gewaltenkontrolle ist ein Thema, mit dem wir uns in unserer Gesellschaft zu Recht auch sehr, sehr schwer tun. Also das ist nichts, was wir leichtfertig tun dürfen. Und schon zweimal nicht im Kontext der Betreuung von jungen Menschen. Also wenn ich den Menschen auf die berühmte Grillparty, wo man gefragt wird, was machst du denn so, sage, was wir so machen mit dem Deeskalationsteam, dass wir wirklich in pädagogische Situationen gehen und da auch für die Sicherheit verantwortlich sind und die Sicherheit von allen, also sowohl von PädagogInnen, von den KlientInnen, aber auch den anderen jungen Menschen, die da eventuell in so einer Gruppe sind und da im Zweifelsfalle auch irgendwie körperlich agieren, dann merke ich schon, dass mal scharf die Luft eingezogen wird, quer, also durch die Zähne. So. Eigentlich ist es so ein Thema, wo keiner richtig drüber reden möchte. Und eigentlich ist es so ein Thema, wo wir uns alle wünschen, wäre doch eigentlich besser, wenn es das nicht gäbe. Ne? Aber das gibt's. Und das System versucht es häufig so ein bisschen wegzuignorieren. Und der Bedarf ist trotzdem riesengroß. Und durch das Wegignoriert werden ist das Thema irgendwann so groß geworden, dass es nicht mehr ignoriert werden kann. Weil auch die Überforderung immer größer wurde, PädagogInnen kündigen, Systeme brechen zusammen, ganze Gruppen werden geschlossen und so weiter und so fort. Also irgendwann hat auch dieser pädagogische Kosmos gemerkt, wir müssen jetzt agieren. Und ich kann mich erinnern, und ich weiß, das vielleicht auch nochmal kurz transparent gemacht, die ersten Jahre, die mit dem Deeskalationsteam angefangen haben, war ich zwar irgendwo mit dabei, aber nicht im Fahrersitz. Also ich war irgendwo mit dabei, wir haben uns darüber ausgetauscht, ich habe hier und da mal beraten, ich habe auch operativ gearbeitet, hier und da, aber ich war sehr fokussiert auf meine Sportkarriere. Du hast das vorangetrieben und es gab, und ich denke, das kannst du bestätigen, da würde ich jetzt gerne einmal drauf eingehen wollen, noch mehr als heute sehr, sehr große Bedenken in Bezug auf die Frage, ist es überhaupt moralisch vertretbar, jemanden externen zur Gewaltenkontrolle einzusetzen in der Jugendhilfe? Also damals ja nochmal so ein spezialisiertes Deeskalationsteam, dieses Konzept war komplett fremd. Deswegen erstmal, was kennt man? Security. Also Security einzusetzen in der Jugendhilfe, noch vor 15 Jahren ungefähr, war es im Prinzip eigentlich immer so, dass die Leute sagen, oh Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Oder?
Ja, also ich hätte da jetzt irgendwann mal eingehakt, weil das, was du sagst, stimmt natürlich vollkommen. Ich habe damals festgestellt, wenn wir Aufträge bekommen haben, und das lief damals noch unter meinem anderen Firmennamen, Protegeris Sicherheitsmanagement, dann war das so, oh Gott, ein Sicherheitsdienst. Und Sicherheitsdienst war, wie du es ja am Anfang schon angesprochen hast, auch immer so verbunden mit unseriös, so ein bisschen Halbseiten. Das hat sich ja bis heute nicht wirklich zu 100% geändert. Das ist in einigen Firmen mit Sicherheit auch immer noch so angebracht. Also ich sag mal, entweder hast du echt Jungs, das sind pensionierte Busfahrer, wie ich immer so schön sage, die machen eine Nachtwache, aber die können auch sowas nicht. Und die anderen sind halt ja, die sind noch in ihrer Sturm- und Drangphase und würden sich am liebsten jeden Tag irgendwie beweisen und denken auch, das gehört sich so im Sicherheitsdienst. Mhm. Und diese Bedenken des Helfersystems, der Jugendämter, habe ich natürlich irgendwie gemerkt und habe gedacht, okay, wie kannst du da was dran ändern? Und da fängt es ja eigentlich schon bei dem Namen an, dass wir dann irgendwie gesagt haben, okay, wir nennen uns Deeskalationsteam, das D-Team. Und damit war das Ding ja auch irgendwie schon in eine andere Form gebracht, ne? Mhm. Wo du dann auch so ein bisschen noch dein pädagogisches Wissen mit einbringen konntest, dass es eben kein klassischer Sicherheitsdienst ist. Dass wir zwar die Leute im Sicherheitsdienst ausbilden, also dass die Vorerfahrung haben müssen, dass die auch die Sachkundeprüfung haben müssen, dass sie im Bewacherregister eingetragen werden, also diese ganzen amtlichen Voraussetzungen, die man haben muss, dass wir aber auch darüber hinausgehen, ne? Dass wir dann sagen, die müssen auf jeden Fall ein erweitertes Führungszeugnis vorzeigen, weil ein normales reicht nicht, da steht nicht alles drin. Die müssen eine spezielle Zusatzausbildung, ne, das war am Anfang noch so ein bisschen schwierig, weil man nicht wusste, was macht man da, was ist auch nicht zu pädagogisch, was gibt man denen mit auf den Weg. Aber das Zentrale war erstmal, den Namen zu ändern. Und das hat, ja, war im Prinzip der Grundstein auch des heutigen D-Teams. Damals hieß dann die Firma noch anders, weil wir das noch nicht so richtig auf dem Schirm hatten, dass man das als Deeskalationsteam, im Prinzip das D-Team, ne, wie man es heute nennt, dass man das im Prinzip so umbenennt und dann als feststehende Firma macht. Aber wir haben das schon immer durchblicken lassen, wir sind kein Sicherheitsdienst. So. Und dann, ja, heute nennt sich das Deeskalationsteam, kurz D-Team, und ist halt auch im Prinzip ein Markenname geworden, den sich mittlerweile viele geben, obwohl sie das, glaube ich, nicht verdient haben. Aber sie haben halt gemerkt, okay, wenn ich sage, ich bin das D-Team, dann denken die, ich bin auch das D-Team, und werde dann gebucht. Ne? Das
so ist natürlich Tempo, so ein, meinst du?
Genau, ja. Das ist im Prinzip so ein Markenname geworden wie Tempo oder andere Sachen in der Richtung. Ja, aber nur wo Tempo draufsteht, ist Tempo drin. Und das ist, glaube ich, bei uns auch nicht viel anders. Ne?
Wir haben eine ganz, ganz andere Situation heute. Und heute bin ich natürlich näher am Puls der Zeit, weil ich mit im Fahrersitz sitze, auch im Deeskalationsteam. Das machen wir ja mittlerweile ja zu dritt. Also genau. Du, der Frank und meine Wenigkeit, wir sind die drei Personen, die da die Geschicke der Firma lenken.
Müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Also der Frank ist der dritte Mann bei uns im Bunde. Auch da haben wir uns gesagt, wir brauchen Experten. Wir brauchen einmal, ich sage jetzt mal mich als den Experten aus dem Sicherheitsdienst, den Andreas aus dem pädagogischen Bereich, der die pädagogische Leitung macht. Und der Frank war auch schon, Frank begleitet mich auch schon ewig, also eigentlich auch witzig, ist jetzt kein Türsteher, hat aber damals in der Diskothek als Chefkassierer gearbeitet, begleitet mich schon mein ganzes Leben eigentlich seit 1996, dich ja dann irgendwann auch. Mhm. Und Frank ist Wirtschaftsjurist und ich vergesse immer die ganzen Zusatzausbildungen und Titel, die er hat. Aber er ist halt jemand, der das Ganze professionell auch im Hintergrund mit Zahlen, mit ja allem, was dazugehört, auch den entsprechenden Voraussetzungen, der das lenken kann und der mir auch immer die Steuern gemacht hat. Und deswegen sitze ich auch heute noch hier, weil hätte ich die selber gemacht, wäre es wahrscheinlich in einer andere Richtung gegangen, aber Frank hat mich da immer gerettet und rettet uns auch heute noch, dass er sagt, auch das, oder wir sagen das zu dritt, auch das muss alles wirklich professionell abgewickelt werden, dass wir eine Firma sind, die auf einem festen Fundament steht und nicht ach ja, morgen kommt eine Vorauszahlung vom Finanzamt, ach Mist, wie machen wir das denn? Ja, ich rufe meine Oma an, vielleicht kann die mir noch was leihen, das funktioniert ja nicht. Also muss eine Firma, die in der Größenordnung arbeitet, natürlich auch einen Background haben im Steuerbereich, der wirklich stabil ist, der nicht morgen zusammenbricht. Wir haben ja auch eine soziale Verantwortung für unsere Mitarbeiter. Also jeder, der bei uns anfängt, egal ob in der Gleis oder im D-Team, der kann sich sicher sein, das Ding übersteht auch eine Krise und wir werden immer die Mitarbeiter ausbezahlen können und da wird nichts gemagelt und morgen kommt der Mann mit dem Kuckuck und klebt uns auf die Tassen einen Kuckuck und dann war es das mit der Firma oder so. Das wird hier nicht passieren, weil auch da halt einfach ein Spezialist am Werk ist.
Wie du das jetzt so sagst, ich glaube, die Menschen, die nicht viel Erfahrung haben mit dem Sicherheitsgewerbe, die denken sich, wovon redet der da eigentlich gerade? Aber vor allen Dingen in den kleinen Sicherheitsfirmen, wir reden jetzt nicht von den ganz großen, ne? Also Prosegur, WIS, wie die alle heißen, da ist es was anderes, aber vor allen Dingen in den kleineren, privat geführten Unternehmen ist es leider auch über lange Zeit so gewesen, dass die zwar dann die Arbeit vor Ort vielleicht ganz gut gemacht haben, aber dass es genau an solchen betriebswirtschaftlichen Themen hing oder auch einfach daran, dass sie das nicht wollten, aber dass die Zahlungsmoral den Mitarbeitenden gegenüber nicht immer so war, wie man sich das wünscht.
Ja, auch die nicht nur die Zahlungsmoral, sondern auch einfach die Sache, sind die Mitarbeiter angemeldet. Also wie viele Firmen kenne ich, die irgendwann mal auf die Nase geflogen sind, weil dann doch mal der Zoll kam. Ich weiß nicht, ob du da mal, ich glaube, du warst an dem Abend nicht mit in der Disco, aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da ist die Polizei, das Ordnungsamt und der Zoll gleichzeitig in der Diskothek aufgeschlagen. Und zwar so, dass wir es nicht mitgekriegt haben. Also ich drehe mich auf einmal rum und sag zu unserem Sorter so, ey, der in der Cargohose, der geht gar nicht. Ne? War der Typ vom Ordnungsamt. Ja. Und in dem Moment, wo ich dem schon sagen wollte, so, hör mal, das wird dir, glaube ich, nichts, hörte ich von hinten schon, Zollkontrolle, Papiere bitte. Ich drehe mich rum und ich denke, wo kommt der denn jetzt her? Ein Mann im Kampfanzug, also so einem Overall, der dann sagte, ja, ich hätte gerne mal die Wachbücher gesehen. Das war der vom Ordnungsamt. Ich hätte gerne mal eure Ausweise gesehen. Ich hätte gerne mal eure Dienstausweise gesehen. Ich hätte gerne mal dies gesehen. Ich hätte gerne mal das gesehen. Und der Kollege sagte, habe ich im Auto? Ja, dann gehen wir jetzt dahin. Dann ist er mit dem zum Auto gegangen. Also so ernst haben die das genommen. Ne? Und da gab es an dem Abend, das war so eine routinemäßige Überprüfung von vielen Sicherheitsdiensten im Kölner Bereich, die alles auf links gedreht haben. Und da gab es an dem Abend einen großen Schaden bei vielen Sicherheitsdiensten, die nachher dann wirklich dran waren wegen Sozialversicherungsbetrug und. Ne? Also das gibt's leider in dem Bereich ganz, ganz oft, dass gerade kleine Firmen die Leute nicht anmelden. Dann verdient er noch ein bisschen Hartz IV nebenbei und geht hier arbeiten und kriegt die Kohle so ausbezahlt. Ich glaube, das ist so auch ein Ding, wo nach und nach und nach die Ämter auch gesehen haben, wir müssen das Ganze auch professionalisieren. Mhm. Also wir müssen unheimlich viele Auflagen auch erfüllen als Sicherheitsdienst. Und wenn du das machst, bist du manchmal wirklich der Gekniffene, weil es kostet Geld, es kostet Arbeit, es ist Verwaltung, es ist Bürokratie, du musst dies, nervt, du musst das, du musst jenes. Dann kommt die BG und sagt, ja, aber unter den in eurem Büro muss unter die Kaffeemaschine nicht brennbarer Untersetzer. Du musst die alle Geräte alle zwei Jahre prüfen. Da denke ich mir so, ey, was denn? Das funktioniert, das ist ein Computer, was soll da dran? Wenn der kaputt ist, schmeiß ich ihn weg. Warum? Ne? Aber das musst du halt alles machen. Und das sind so Sachen, also ich weiß, dass die gute Frau von der BG bei mir war und ich habe gedacht so, boah, wie kriegst du die jetzt hier raus? Ne? Also hätte ich da nicht schon irgendwie so einen deeskalativen Hintergrund, wäre die ganze Sache, glaube ich, eskaliert. Also die kommen mit Ansprüchen und Voraussetzungen und da hast du natürlich Mitbewerber, die sagen, ja, aber wie, was ist denn eine BG? Warum? Was brauche ich die?
Und ich glaube, das große Thema dabei ist, dass es ja auch immer eine lange Zeit gut geht. Also meistens eine lange Zeit gut geht und vielleicht auch manchmal nie wirklich aufkippt. Aber es kann halt immer aufkippen. Und eine Sache, die ich schon lange bevor wir Geschäftspartner waren, immer geschätzt habe an dir, du hast es auch eben gesagt, du hast auch immer mit der Firma, mit der Sicherheitsfirma Protegeris dafür gestanden, dass die Dinge. Und das ist jetzt so ein Wort, das du wahrscheinlich so nicht verwenden würdest, aber es ist ein Wort, das aus meiner Sicht sehr gut passt, nachhaltig agierst. Also immer mit der Idee von, okay, wir machen es uns jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dafür sind wir auch für alle Eventualitäten gerüstet. Und da so erlebe ich dich immer schon und so erlebe ich auch uns, wie wir agieren, dass wir immer gucken, okay, wir spielen den Worst Case durch, gucken, sind wir dann noch irgendwie handlungsfähig, können wir dann noch unsere Mitarbeitenden bezahlen, können wir dann noch unsere Leute versorgen und dann können wir weiter gucken. Alles, was dazukommt, ist sozusagen Schmuck und hilft in der Haltungsnote. Aber das ist erstmal das, was wir erfüllen müssen. Und ich glaube, dass dieses Unbürokratische, wir machen einfach mal und dann gucken wir, bringt zwar ganz viel Leichtigkeit, aber vor allen Dingen, wenn man nachhaltig einen Partner darstellen will, sowohl für Mitarbeitende als auch für Kooperationspartner, ist das extrem wichtig. Und letzten Endes ist das auch ein absolutes Fundament dessen, worauf wir letzten Endes das Deeskalationsteam aufgebaut haben, weil Verlässlichkeit ist daher ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben jetzt schon mal so ein bisschen beschrieben, wie kam es eigentlich zu der ursprünglichen Idee, wie kamst du in den Sicherheitsbereich. Das Deeskalationsteam hat sich ja dann immer weiterentwickelt, im Sinne von die Branche hat sich geöffnet, wenn man das so sagen will. Also die Jugendämter haben mehr und mehr verstanden, okay, es gibt hier einen Weg, der auch jetzt erprobter wird, immer mehr und mehr. Also immer mehr Menschen haben in der Jugendhilfe auch Sicherheitsdienste eingesetzt. Wir wurden ja auch noch lange genau so wahrgenommen, Sicherheitsdienst, auch wenn wir von Tag 1 quasi dafür kämpfen, zu sagen, wir sind kein Sicherheitsdienst, sondern ein spezialisierter Dienstleister, der sich bewegt zwischen Sicherheitsdienst mit der klaren Expertise und Aufgabe, aber trotzdem auch mehr ist als das. Nämlich mit einer Spezialisierung für die Arbeit im pädagogischen Bereich. Und das ist so ein Kampf, den wir parallel immer kämpfen. Und gleichzeitig hat sich auch geöffnet, die Branche dafür zu sagen, okay, wir sind einfach an einem Punkt, wo wir nicht mehr alles alleine aus eigener Kraft stemmen können mit Jugendhilfeträgern und wo sowohl Jugendämter als auch Jugendhilfeträger sich öffnen dafür zu sagen, okay, wir probieren das jetzt aus oder wir machen das jetzt oder wir haben auch schon gute Erfahrungen. Das heißt, die Szenerie hat sich geändert, es kommen immer mehr, ich nenne das jetzt mal etwas fies, Trittbrettfahrer auf dem Damm. Das heißt nicht, dass es nicht auch Mitbewerber geben kann, die das auch gut machen. Aber sehr, sehr viele Menschen schreiben sich's auf die Fahne und sagen, sie machen Deeskalation. Und in Wirklichkeit ist da nicht die Fachlichkeit, die es eigentlich braucht. Das ist auch manchmal ärgerlich. Ich glaube, es ist aber auch ein Symptom dafür, wie groß der Schmerz aktuell in der Hilfelandschaft ist. Und wir haben eine ganz gute Parallele, glaube ich, mit den Flüchtlingsunterkünften, die ja eine Zeit lang in dieser berühmten Krise aus dem Boden geschossen sind, wie die Pilze. Also ich kann mich erinnern, es war in Königswinter, sind irgendwie innerhalb von 3 Monaten 15 Sicherheitsdienste entstanden, die nur damit beschäftigt waren, irgendwie die Flüchtlingsunterkünfte zu betreuen. Und das war am Anfang kaum reguliert und dadurch konnten viele Leute sehr viel Geld machen, so ein bisschen wie mit den Corona-Testzentren, ja. Und dann irgendwann ist aber so viel passiert, dass man gemerkt hat, so huch, macht ja doch Sinn, wenn wir es regulieren. Also Deutschland liebt es ja sowieso zu regulieren. Und in der Arbeit mit dem Deeskalationsteam habe ich jetzt aktuell die Erfahrung gemacht, dass viele Leute mittlerweile begriffen haben, ja, wir brauchen sowas. Dass viele Leute auch denken und der festen Überzeugung sind, es macht gar keinen Sinn, einfach nur irgendjemanden zu nehmen, der sagt, wir können das, sondern eigentlich bräuchte es dafür irgendwelche Möglichkeiten, das zu reglementieren und zu überprüfen und zu schauen, welche Qualifikationen brauchst du eigentlich und haben die. Aber es traut sich keiner dran. Es ist so ein unpopuläres Thema. Es ist politisch ein Thema, wo sich keiner die Finger verbrennen möchte. Die Politiker sagen ja immer, choose your hill to die on. Also für welches Thema will ich jetzt wirklich in die Bresche springen und dafür kämpfen? Und im Zweifelsfall, vielleicht geht's auch nach hinten los und ich verliere da ein bisschen Ansehen. Das ist aber nicht unser Thema, weil die Leute da keinen Bock drauf haben. Die Leute haben keinen Bock, mit irgendwas zu tun zu haben, was mit Gewalt zu tun hat. Und auch diese komplexen Themen, da traut sich ja keiner, weil es ist ja nun mal das, es ist ein komplexes Thema. Wenn du mich fragen würdest, Sicherheit in der Jugendhilfe, ja oder nein? Und einfach nur, nein, das gehört da eigentlich nicht hin. Mit dem Spezialwissen, das ich habe, ich sage, muss es ein klares Jein sein, aber das wollen die Leute nicht hören. Die wollten schwarz oder weiß Antworten haben.
Deswegen kannst du es nicht wirklich mit der Flüchtlingskrise vergleichen. Also nur der Bedarf hat sich so entwickelt wie in der Flüchtlingskrise, aber ein Flüchtlings- oder ein Asylheim oder wie man die Dinge auch immer nennen will, hat einen ganz anderen Anspruch als das, was wir hier in der Jugendhilfe machen. Und ich finde es absolut gefährlich, wenn man ganz normale Sicherheitsdienste in die Jugendhilfe einspannt, weil die Mitarbeiter überhaupt nicht damit umgehen können. Also zumindest mal 99%, die nicht vorbereitet sind, können damit nicht umgehen. Hm. Wir haben es ja selber schon an einem eigenen Klienten festgestellt, dass der uns gegenüber auch erstmal sehr aggressiv aufgetreten ist, weil er halt schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil er schon mal tatsächlich bis zur Bewusstlosigkeit abgewürgt wurde, wo man denkt, so, ey, der Junge war 12. Wieso musst du den abwürgen? Kriegst du den körperlich nicht so unter Kontrolle, dass du den irgendwie nur festhältst oder so? Und das sind so Sachen, die kannst du nicht um normalen Sicherheitsdienst übertragen. Ne? Deswegen finde ich das immer auch gefährlich, diese ganzen Trittbrettfahrer, die es jetzt gibt, die sich irgendwo D-Team draufschreiben, die vielleicht ein ChatGPT-gestütztes Konzept haben oder von mir aus auch von uns abgeschrieben haben, wenn man das jetzt mal so ein bisschen großmütig vielleicht so rausposaunt, die haben ja gar keine Ahnung, was sie da machen. Und da ist halt die Frage, haben die so jemanden wie dich, der ihnen auch pädagogische Zusatzaufgaben erklärt oder dieses Einfühlungsvermögen auch schürt? Das gibt's, glaube ich, nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wir kennen ja auch ein paar Sicherheitsdienste. Ich bin ja, wie gesagt, ewig in der Branche unterwegs und die großen Sicherheitsdienste lassen auch extra die Finger davon. Also ich bin da mit einigen immer noch so ein bisschen in Kontakt, die sagen, nee, ist mit Sicherheit ein spannendes Feld, aber würden wir nicht machen, weil ist viel zu arbeitsintensiv. Also diese ganzen Schulungen, die kosten ja alle Geld und du musst die richtigen Leute haben. Du musst auch einen haben, der beurteilen kann, funktioniert diese Schulung jetzt? Du kannst ja nicht einfach nur sagen, okay, wir geben ihm jetzt eine Schulung, gewaltfreie Kommunikation, aber derjenige, der es lehrt, der weiß gar nicht, worum es geht. So, und du bist seit Jahren in der Materie drin. Du hast die Schulungen dementsprechend angepasst. Sind es nicht deine eigenen? Schaust du, dass es jemand macht, der Ahnung davon hat? So, und das ist einfach nochmal ein Alleinstellungsmerkmal und nochmal Qualität, ohne da jetzt noch mehr Werbung zu machen. Also sollte einer vom Jugendamt das schauen. Wir sind schon sehr spezialisiert. Auch wenn wir das hier jetzt Gleisgeflüster nennen, aber das bezieht sich ja jetzt auch viel aufs E-Team.
Wir kriegen gerne noch gleich die Kurve, weil das, also der Träger Gleis 9¾ Jugendhilfe ist ja entstanden aus dem Deeskalationsteam. Deswegen, glaube ich, macht es Sinn, erstmal zu verstehen, wo kommen wir eigentlich her mit dem Deeskalationsteam, um dann zu verstehen, wie ist eigentlich die Gleis 9¾ Jugendhilfe entstanden. Und du hast ein paar spannende Sachen gesagt. Ich möchte gerne ein paar Sachen aufarbeiten. Also natürlich ist es, der Vergleich hinkt so ein bisschen mit den Flüchtlingsunterkünften. Gleichzeitig muss man sagen, es ist schon auch in der Flüchtlingsunterkunft, braucht man auch ein bisschen Spezialwissen. Ne? Also es geht viel um interkulturelle Themen. Und da braucht man auch Menschen, die notwendige Sensibilität haben. Insofern ist es vergleichbar, auch wenn ich bei dir bin. Es ist mit Sicherheit nochmal ein höheres Maß an Spezialisierung notwendig, um in der Jugendhilfe zu arbeiten. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Was sich jetzt verändert hat, ist einfach, dass mehr Leute verstanden haben, es gibt einen Markt dafür im Sicherheitsbereich. Und wie das immer so ist, Leute sagen etwas und ob sie es dann tun, ist eine Sache. Das muss überprüft werden. Das muss erstmal auch ein eigener Qualitätsanspruch sein, den die Leute auch haben. Und zwar nicht irgendwie sagen, ich schreibe da mal was auf meine Homepage und habe da mal irgendwie ein ChatGPT erstelltes Konzept, wie du sagst, sondern ich lebe das auch wirklich, ich verstehe das auch wirklich und ich bin bereit, diese extra Schritte zu gehen, die Geld kosten. Also wir machen uns sehr viel Mühe in der Auswahl der Mitarbeitenden. Wir machen uns aber auch im Anschluss sehr viel Mühe, die dann zu schulen. Also wir haben ein Schulungssystem, das in Präsenz stattfindet, wo wir den Leuten erstmal, wir nennen das Starterseminare, verschiedene Blöcke an Starterseminaren anbieten, immer wieder mit Erfahrung im operativen Bereich. Also die kriegen ein Starterseminar, dann gehen die raus, probieren sich aus und machen Erfahrungen. Dann kommen die zurück, haben das nächste Starterseminar. Das ist also didaktisch sehr ausgefeilt aus meiner Sicht und aber auch gewachsen über die Jahre. Also wir haben ja jetzt irgendwie mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung, haben wir schon gesagt. Und auch in Absprache mit Landesjugendämtern, Jugendämtern und anderen Kooperationspartnern entstanden. Aber, und das ist eigentlich das Erschreckende daran, das verlangt ja keiner von uns. Also niemand hat, also wir sagen das zwar immer mit dazu, aber ehrlicherweise würden wir ja unsere Aufträge auch bekommen, wenn wir das nicht machen würden. Also es ist letzten Endes unser eigener Anspruch, dass wir sagen, es ist nicht anders seriös möglich. Und in Deutschland, wo man zu jedem Blödsinn gezwungen wird, du hast es eben gesagt, ne? Also wo die Kaffeemaschine im Büro draufsteht, ist geregelt. Aber dass das noch nicht geregelt ist, das macht mich teilweise wirklich wahnsinnig, weil ich mir denke, okay, ich wünsche mir selten Regelungen, sondern warum traut sich da keiner dran? Warum macht das gerade keiner? Und daran verzweifle ich ab und zu, weil ich mir denke, das ist so offensichtlich und so wichtig und so notwendig. Wann findet sich endlich mal jemand in einer Entscheidungsposition, der den Mut hat, dieses Thema aufzumachen? Weil ich habe versucht, das an den verschiedensten Stellen anzubringen und zu sagen, bei den Landesjugendämtern und auch hier und da in der Politik oder bei den Jugendämtern in den Leitungen zu sagen, bitte lasst uns hingehen, lasst uns gemeinsam Standards etablieren. Und ich habe kein Problem damit, wenn ihr uns sagt, nee, ihr müsst noch mal ein Dreivierteljahr dranhängen und dann ist die Ausbildung halt 1,5 Jahre oder meinetwegen 2 Jahre und ihr müsst noch die Leute extern einstellen oder das machen und das kostet noch mal so viel Euro, ist mir egal. Hauptsache, wir haben einen Standard, auf den wir uns alle geeinigt haben, weil, und das ist das große Thema, professionell agieren in der Jugendhilfe ist meiner Erfahrung nach, vor allen Dingen, wenn es um komplexe Fälle geht, nur dann möglich, wenn wir eine Verantwortungsgemeinschaft haben. Und eine Verantwortungsgemeinschaft aus allen Systemen, die damit verbunden sind. Ich rede von den Landesjugendämtern, ich rede von der Politik, ich rede von den Jugendämtern, ich rede von den Menschen, die in irgendeiner Art und Weise Verantwortung übernehmen in Kliniken und so weiter und so fort. Wenn wir gemeinsam auf die Sache gucken, wenn die komplex ist und sagen, so macht's Sinn, nur dann können wir auch sicher sein, dass wenn es scheitert, dass die einzelnen Akteure sagen können, hey, wir alle haben gedacht, es macht Sinn. Und dann haben wir eine Verantwortungsgemeinschaft Und natürlich haben wir dann auch die größte Chance, dass es auch am Ende des Tages klappt. Also das, was ich mir wünsche, ist, dass wir da irgendwie einen Standard kreieren können und dabei helfen können, einen Standard zu kreieren. Und was mich erschreckt, ist, dass wir dem nicht schon längst ausgesetzt sind, obwohl wir so viele andere verrückte Sachen haben aus unserer Sicht, die wir erfüllen müssen.
Ich kann dir sagen, warum das noch nicht passiert ist. Das kannst du dir wahrscheinlich selber beantworten, weil noch nichts Schlimmes passiert ist. Mm. Zumindest nicht nach außen. Mm. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, den ersten Skandal in einem Flüchtlingsheim gab es damals in Siegen, wo ein Flüchtling, glaube ich, in den Nebenraum gezerrt wurde, da irgendwie verprügelt wurde, weil er betrunken war. Oder ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz auf die Reihe. Ist aber damals natürlich groß in den Medien breitgetreten worden. Dann kamen so Dinger wie, dass Sicherheitsdienste die Flüchtlingsfrauen prostituiert haben oder. Das sind alles Sachen gewesen, wenn die an die Medien kommen, ganz, ganz doof. Mhm. Und bei uns oder in der Jugendhilfe, bis da mal was an die Medien kommt, ist ja jeder bemüht, dass das gar nicht nach draußen kommt. Mhm. Und so ein Jugendlicher hat ja auch Schwierigkeiten, sich nach außen zu kommunizieren. Natürlich haben wir Möglichkeiten oder die Jugendlichen haben Möglichkeiten, auch da um Hilfe zu rufen. Aber auch da ist wieder die Frage, wer gibt sowas weiter? Wenn jetzt da ein Sicherheitsdienst schlecht agiert hat, wie gerät sowas an die Öffentlichkeit? Und wie gerät so auch die Politik unter Druck? Weil ich glaube, wenn wir eins gelernt haben, Politik funktioniert nur unter Druck. Freiwillig wird da keiner was machen. Ist schwierig für uns. Wir müssen auf der einen Seite hoffen, dass es so kommt, dass wir reguliert werden. Auf der anderen Seite, wenn es den Weg geht, den ich gerade gesagt habe, können wir so hoffen, dass es nicht so kommt, ne? Weil dann Jugendliche drunter leiden müssen. Aber ja, ich denke mal, unsere Arbeit wird ein bisschen dazu beitragen. Wir hatten auch schon mal überlegt, über die IHK vielleicht einen Ausbildungsberuf drauf zu machen. Aber das ist ja auch so, keine Ahnung, eine halbstaatliche Einrichtung, bis die mal aus dem Quark kommen, ist das ja alles ganz, ganz schwierig. Das ist ja alles sehr, sehr veraltet, dieses System.
Eigentlich müssten sich VertreterInnen des Systems zusammensetzen und sagen, okay, wir machen das jetzt einmal, aber es muss politisch gewollt sein, ansonsten wird da nichts passieren. Wichtiges Thema. Ich glaube, darüber könnten wir eine ganze Podcast-Reihe machen, alleine über dieses Thema. Und da werden wir auch in diesem Podcast häufiger drauf zu sprechen kommen. Trotzdem möchte ich gerne den Schwenk mal versuchen in Richtung Gleis 9¾ Jugendhilfe und auch so ein bisschen das Ganze aufarbeiten. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wir haben irgendwann gemerkt, wir kriegen mehr und mehr Aufträge in sogenannten einzelpädagogischen Maßnahmen mit dem Deeskalationsteam und haben mehr und mehr Erfahrung gesammelt in dem Bereich. Und so weit, dass wir teilweise 80% oder mehr unserer Aufträge, die wir überhaupt hatten, in einzelpädagogischen Maßnahmen hatten. Und ich nenne das immer teilnehmende Beobachtung. So aus der Wissenschaft kennt man das. Also wir waren ganz, ganz viel mit dabei, waren aber nicht die PädagogInnen, sondern haben ganz, ganz viel erlebt von, wie läuft's da vor Ort. Wir haben uns Strukturen angeguckt, wir haben uns Konzepte angeguckt und haben natürlich auch gesehen, was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Und im Hintergrund läuft immer so ein kleines Programm mit oder so eine kleine Stimme, die sagen würde, ah, ich würde das aber anders machen. Und dann irgendwann kam jemand auf uns zu und hat gesagt, hier, wollt ihr nicht eigentlich selber mal eine Maßnahme machen? Es gab einen Jugendlichen, für den wieder mal kein Träger gefunden werden konnte. Und wir hatten, also ich zumindest, habe mir eigentlich die ganze Zeit verboten, darüber nachzudenken, dass wir ja auch pädagogische Arbeit machen können, weil, das ist auch so ein Thema, unser professionelles Selbstverständnis eigentlich war, es muss eine klare Rollenteilung geben. Es muss die PädagogInnen geben und es muss das Deeskalationsteam geben, das als Ergänzung in einem Setting ist, aber immer ganz klar sein muss, wir sind keine PädagogInnen. Wir sind die Kollegen aus dem Deeskalationsteam. Wir haben eine Daseinsberechtigung. Es gibt einen Sinn, dass wir da sind, aber wir sind eben genau das nicht. Und als dann das erste Mal dieser Vorschlag kam, kann ich mich erinnern, dass ich gedacht habe, nee, auf gar keinen Fall. Also als fast schon wie so ein Reflex, den wir uns selber antrainiert haben. Wie hast du es erlebt?
Ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was eine einzelpädagogische Maßnahme ist. Mm. Weil nicht jeder, der hier das guckt, der wird wahrscheinlich nicht genau anfangen können, was eine einzelpädagogische Maßnahme ist. Mm. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären als ich. Ich würde dann nur noch mal was hinten dran setzen. Mm. Es ist eine 1:1-Betreuung, beziehungsweise in unserem Fall eine 2:1-Betreuung, dass du zwei Betreuende hast und einen Jugendlichen, um den es geht, der 24 Stunden rund um die Uhr betreut wird, also von einem Sicherheitsexperten und von einem Pädagogen oder einer Pädagogin, ich drücke das immer so aus, Und dass da ja die Rollenverteilung sehr klar sein muss, sonst kommt der Jugendliche durcheinander. Wer ist jetzt der Pädagoge, wer ist der D-Teamer? Obwohl das bei uns meistens ja schon optisch eigentlich relativ klar ist, dass du, wenn es eine Pädagogin ist, die natürlich jetzt nicht, also der Jugendliche wird jetzt nicht denken, okay, wenn ich hier jetzt Ärger kriege, dann von der Pädagogin, sondern wahrscheinlich eher von dem Typen, der da hinten steht, der jetzt gerade so guckt, als wird er jetzt auch jeden Moment eingreifen, wenn ich hier Blödsinn mache. Und was man sich aber bewusst sein muss, und ich glaube, das ist das Interessante an diesen EPMs, das ist das Ende der Jugendhilfe, das ist das Ende der Fahnenstange. Nach uns kommt nichts mehr. Und das ist das, was mich auch anfangs sehr berührt hat und wo ich auch merke, wenn ich nach außen gehe mit diesem Thema, dass Leute mich fragen, was machst du denn beruflich? Und ich erkläre das so. Und da brennt man ja auch für dieses Thema, dass ich dann gemerkt habe, in mir selber oder auch bei den Gesprächspartnern, wenn du denen erklärst, danach kommt nichts mehr. Danach kommt die Forensik oder der Knast oder im schlimmsten Fall der Tod. Wir müssen das aushalten. Wir müssen das mit den Pädagogen so kreieren, dass das funktioniert. Wir müssen das mit dem Deeskalationsteam so kreieren, dass das funktioniert. Und zusammen müssen wir das aushalten und dem Jugendlichen eine Chance geben oder den Kindern stellenweise eine Chance geben, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen und nicht abzurutschen und dann irgendwann in der Forensik zu landen. Und ich glaube, das ist nochmal so im Prinzip das i-Tüpfelchen nochmal obendrauf, was unsere Arbeit so besonders macht und weswegen wir auch so dafür brennen, weil wir können den Jugendlichen nicht aufgeben. Wir können nicht sagen, okay, der hat jetzt Mist gebaut, dann eben raus mit dem, ne? Dann schmeißt man raus. So wie wir es an der Tür machen würden, ne? Der hält sich nicht an Regeln, zack, fliegt er raus. So zwei Ermahnungen, bist du weg, funktioniert dann nicht.
Ja, danke. Ich glaube, es macht total viel Sinn, dass wir dieses Thema einzelpädagogische Maßnahme einmal hier auch nochmal so erklären, vor allen Dingen in der allerersten Folge. Also ich hoffe, ihr habt alle gut zugehört. Wir setzen das ab jetzt als Grundwissen voraus. Nein, wir werden es bestimmt auch nochmal hier und da aufarbeiten. Ich würde es gerne ergänzen. Du hast ja schon mal angekündigt, dass ich da vielleicht noch die ein oder anderen Ideen zu haben könnte. Also natürlich ist es so, dass nicht alle einzelpädagogischen Maßnahmen immer mit Deeskalationsteam stattfinden müssen. Das tun sie auch bei uns, in der Gleisner Dreiviertel Jugendhilfe nicht. Sondern es bedeutet erstmal, dass nur ein junger Mensch untergebracht ist. Und ich versuche das immer so zu erklären, wenn mich Menschen fragen, wie funktioniert das? Sag ich, stell dir das vor, was man früher ein Kinderheim genannt hat, also eine stationäre Jugendhilfe, eine Gruppe, und da ist aber nur ein Kind. Und da soll auch nur ein Kind sein. Und da, ne, es ist auch so ausgelegt für nur ein Kind. Also die Wohneinheit ist drauf ausgelegt, das Personal ist drauf ausgelegt. Und dann kriegt man so eine grobe Vorstellung davon. Spannenderweise ist es so, und ja, es gibt Menschen, die glauben an Zufälle, es gibt Menschen, die glauben nicht an Zufälle. Spannenderweise ist es so, dass dieses Thema einzelpädagogische Maßnahme auch in der Jugendhilfe, du hast eben gesagt, es ist die letzte Bastion der Jugendhilfe, danach kommt nichts mehr, dass es selbst die schon sehr, sehr lange nicht gab. Ich kann mich erinnern, dass als wir angefragt wurden mit dem Deeskalationsteam, wollt ihr denn eine eigene Maßnahme übernehmen? Das war die Zeit, in der gerade die erste aufsichtsrechtliche Grundlage verabschiedet wurde vom LWL und LVR, also von den Landesjugendämtern, für eine einzelpädagogische Maßnahme. Vorher gab es gar keine Betriebserlaubnis dafür. Das heißt, vorher waren das alles in irgendeiner Form Projektstellen, die nicht wirklich reglementiert waren. Da musste man halt so, klar musste man ein paar Auflagen erfüllen, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was man an Auflagen erfüllen muss, wenn man zum Beispiel eine Gruppe gründet. Und dadurch war das auch so ein bisschen eine Grauzone. Es gab Standards, aber irgendwie halt auch nicht so richtig. Und vor allen Dingen gab es dann wenige Möglichkeiten, wie man die dann ahnden konnte, wenn die nicht eingehalten wurden. Also dieses Thema, das ist bis heute immer noch so, dass da häufig auch in der Grauzone agiert wird, keine Frage. Aber dieses Thema, jemand traut sich, eine einzelpädagogische Maßnahme, ich sage das extra so, auch zu konzipieren und abzunehmen als Landesjugendamt, das kam eigentlich erst Mitte 2021. Diese aufsichtsrechtliche Grundlage kam raus und die ersten einzelpädagogischen Maßnahmen wurden mit Betriebserlaubnissen versehen. Und das ist also noch eine sehr, sehr junge Sache. Also heute fragt man sich, warum eigentlich? Warum ist das nicht schon viel früher passiert? Ich denke, es hat den gleichen Hintergrund. Die wenigsten Leute wollten sich mit diesen extremen Fällen auseinandersetzen, weil unpopulär, Vorsicht, das kostet natürlich Geld. Also einen Pädagogen einzustellen und damit einen jungen Menschen zu betreuen, vor allen Dingen, wenn da noch ein Kollege aus dem Deeskalationsteam dabei ist, kostet unfassbar viel Geld. Weil der Hauptfaktor, was kostet Geld heutzutage? Personal. Und wenn ich einen Pädagogen habe oder eine Pädagogin und damit einen jungen Menschen betreue, ist das natürlich ein ganz anderer Schlüssel, als wenn ich einen Pädagogen habe oder eine Pädagogin und damit 5 Kids betreue. Oder dann 2 Menschen aus dem pädagogischen Team und 10 Kinder. Das kann ich ja ganz anders handhaben. Obendrauf kommt noch die Tatsache, dass die Menschen zu Recht, die sich die einzelpädagogischen Maßnahmen angeguckt haben, gesagt haben, naja, da brauchst du nochmal einen Menschen mit einer ganz anderen Qualifikation. Also wir dürfen zum Beispiel niemanden einsetzen in der Nachtwache, der keine Fachkraft ist. Kann man darüber diskutieren, inwiefern das vielleicht trotzdem auch sinnvoll wäre. Wir müssen immer zu jeder Zeit eine volle Fachkraft im Dienst haben. Das sind so Dinge, die auch nochmal Kosten in die hohe Höhe treiben. Und dann sich damit zu beschäftigen, das überhaupt offiziell mit einem Label zu versehen und mit einer Betriebserlaubnis, das war schon ein unpopuläres Thema. Hut ab für die Personen, die involviert waren. Menno Baumann hat da auch mitberaten, also ein bisschen unser wissenschaftlicher Papst in dem Bereich, ja, der auch da mitgewirkt hat, was ich sehr, sehr gut finde. Ich glaube auch, dass da die regulierenden Behörden, LWL, LVR, sehr, sehr viel lernen. Und wir durften von Anfang an mit dabei sein. Also das Feedback, das wir bekommen haben, war, dass wir auch was beigetragen haben zu dem Verständnis für die Maßnahmen und auch um so einen Standard zu entwickeln, was mich persönlich sehr stolz macht und was ich niemals erwartet hätte, fairerweise. Und da würde ich gerne nochmal dahin zurückgehen, wo ich eben war. Wie kam es zustande und wie hast du es erlebt? Ich meine, wir saßen schon gemeinsam am selben Tisch und wir haben die Dinge miteinander diskutiert. Trotzdem gibt es ja nochmal unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge. Wie hast du es erlebt in dem Moment, wo also die Info reinkam, hey, da hat jetzt ein Jugendamt angefragt, ob wir nicht eine eigene Maßnahme machen wollen?
Erstmal war ich genauso erschlagen wie du, weil wir das Thema irgendwo weggeschoben haben. Für mich war das immer sowas, du kannst die ganzen Auflagen gar nicht erfüllen, weil wir in Deutschland sind. Du brauchst das, du brauchst den Schein, du brauchst die Voraussetzungen, du brauchst den, der das kann. Und dann habe ich mich aber irgendwie gefragt, ja, aber wenn wir das nicht haben, wer soll das sonst haben? Ne? Also wir hatten eben von Frank gesprochen, wo ich dann auch erfahren habe, dass er zum Beispiel auch Krankenhäuser leiten darf. Mhm. Da habe ich mir gedacht, okay, dann wird der wahrscheinlich auch irgendwas in der Jugendhilfe leiten können, ne? Wenn er die Voraussetzung schon hat, ein ganzes Krankenhaus zu leiten. Und dann hat er gesagt, ja, das ist tatsächlich so, ich könnte das. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, Andreas hat irgendwas studiert in die Richtung, vielleicht reicht das auch aus, ne? Hat dann auch ausgereicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das ist ja gar keine blöde Idee. Jetzt war das Jugendamt, muss man ja auch sagen, uns gegenüber sehr, sehr fair. Mhm. Hat uns auch bei den ganzen Entwicklungen geholfen und Tipps gegeben und uns unfassbar gut unterstützt, wie man sich das tatsächlich von dem Jugendamt so nicht vorstellen kann. So habe ich es empfunden. Also ich sag auch mal, im Nachhinein eigentlich. Natürlich sind es immer strenge Regeln gewesen, aber wir sind darüber aufgeklärt worden, wie kann man es erfüllen.
Also man wünscht sich oder man stellt sich ja so vor, dass es so wäre, dass die Jugendämter hingehen und sagen, wir machen das hier kooperativ und viele versuchen es auch. Aber es ist nicht die Regel dessen, was wir erleben. Die Regel dessen, was wir erleben, ist, dass es sehr hohe Anspruchshaltungen gibt und sehr wenig Möglichkeit und auch Bereitschaft beizutragen, zu unterstützen. Muss der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass wir nicht nur vom Jugendamt unterstützt wurden, sondern weil wir auch von Anfang an gesagt haben, wir wollen mit dem Landesjugendamt eng zusammenarbeiten. Und selbst wenn man für die erste Maßnahme eigentlich keine Betriebserlaubnis braucht, sofort so tun, als würden wir die anstreben. Und dadurch haben wir sehr, sehr früh so einen Qualitätsdialog gehabt. Und da muss ich auch das Landesjugendamt loben und die involvierten Personen zu der Zeit, dass die uns dabei unterstützt haben, aber auch das Jugendamt bereit war, eben zu sagen, hey, wir helfen euch jetzt, weil wir ja auch einen Schmerz haben. Wir wollen ja auch Maßnahmen haben und dass die natürlich auch damit einen Träger kreiert haben, der jetzt als Kooperationspartner einfach Sinn macht an der Stelle. Das ist, ich glaube, Jugendhilfe sollte häufiger so laufen und es war auch ein Glück für uns, weil wir uns da nochmal viel abgucken konnten und viel daraus lernen konnten. Und daraus ja auch nochmal so ein komplett neuer Zweig entstanden ist, in dem wir beide haben diesen Wunsch zu helfen, viel helfen können und uns einfach nochmal breiter aufstellen konnten. Und irgendwann war uns auch klar, und eigentlich schon von Anfang an war klar, wir können aber diese Aufgabe, diese Betreuung, diese einzelpädagogischen Maßnahmen nicht mit dem Deeskalationsteam bewältigen. Es braucht da eine Trennung, es braucht eine Rollenklarheit, es braucht auch eine offizielle, institutionelle Trennung der beiden. Und dann war klar, wir müssen einen Träger gründen. Offizielle Datum der Trägergründung war der 1.1.22. Das heißt, es jährt sich bald zum 4. Mal. Wir sind jetzt Ende 25.
Ich würde da gerne nochmal einhaken. Und zwar, was mir ja, vor der Gründung war es ja eigentlich noch, eigentlich gut in Erinnerung geblieben ist, war unser erstes Auftreten quasi, unser Bewerbungsgespräch bei dem angesprochenen Jugendamt. Mhm. Und das habe ich mir damals so nicht vorgestellt. Das war ja so eine Mischung aus Deutschland sucht den Superstar und einer Gerichtsverhandlung. Also ihr müsst euch das echt so vorstellen. Wir drei saßen da, wie die drei Stooges, und vor uns saßen, ich glaube, 7 Leute vom Jugendamt. Der Leiter, der Stellvertreter, der Kämmerer oder welche Leute auch immer, ich habe es mittlerweile vergessen. Und dann saßen wir da wie in so einem Interview und mussten jetzt erzählen, warum seid ihr jetzt besonders befähigt, diesen Jugendlichen zu betreuen. Und dann haben wir halt mal so ein bisschen losgelegt und dann hat, ich glaube, es war damals der stellvertretende Leiter, der hat gesagt, so, stopp. Wir wollen jetzt hier auch mal feststellen, was braucht der Jugendliche denn überhaupt? Und da habe ich gedacht so, oh, der Typ hat's eigentlich verstanden. Der stellt die richtige Frage. Was braucht dieser Jugendliche? Weil alles andere vorher ist ja schiefgegangen, was schon versucht worden ist. Und was müssen wir jetzt leisten, um dem Jugendlichen die Sicherheit zu geben, er kann in diesem System bestehen. Mhm. Und als wir dann da rausgegangen sind, und ich glaube, mein Part war es so ein bisschen, ja, zu erzählen, was wir auch vom Deeskalationsteam mitgebracht haben, dass es eben wirklich ein Team ist. Und dieses Team bestand ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich aus einer festen Clique, die irgendwie so gewachsen ist. Wir waren ja eigentlich so mehr oder weniger eine Freundesclique, kannst du sagen. Und dieser Jugendliche, der brauchte es halt genau dieses Umfeld zu haben, in diese Clique reinzukommen und Teil, ja, im Prinzip von diesem Jugendhilfeträger, von dieser Clique auch zu werden. Und als ich das erzählt habe, merkte ich auf einmal auch, weil die alle genickt haben und es keinen Dieter Bohlen gab, der doofe Zwischenfragen gestellt hat. Aber ich merkte auch, wie ich immer sicherer wurde, dass das, was ich hier gerade erzählt habe, auch tatsächlich das ist, was der Jugendliche braucht. Also ich habe mich ja null darauf vorbereitet. Ich wusste ja gar nicht, was uns da erwartet. Ne? Ja. Und das fand ich so interessant. Dann hast du erzählt, was der Jugendliche alles aus deiner Sicht braucht. Und das hat sich in so ein Gesamtkonzept zusammengefügt, was ja dann auch wirklich zum Tragen gekommen ist. Und ich muss sagen, bei dem Jugendlichen ja auch wirklich auf den Punkt funktioniert hat. Also der ist ja wirklich dann, weiß nicht, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, auch durch sportliche Unterstützung und, ist der ja wirklich auf einen guten Weg gekommen, dass man sagen kann, das kann man auch mal als Vorzeigemaßnahme wirklich offenlegen und sagen, wir haben das gemacht und haben so und so reagiert. Und das ist am Ende bei rausgekommen. Also wenn jetzt alles so läuft, dann wird er irgendwann mal seine Lehre machen. Und wir können den, wie ich das dann immer so schön sage, irgendwann mal auswildern. Ne? Dass er sein normales Leben führen kann, ohne Unterstützung von außen.
Da sind so viele Sachen drin. Ich versuche da mal der Reihe nach drauf einzugehen. Zum einen, ich habe das schon wieder komplett vergessen, diese Situation, die du da beschreibst. Und das war natürlich auch so eine absurde Situation, weil ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet. Wir mussten ja auch so einen kleinen Konzeptentwurf vorher abgeben, den die sich auch angeguckt haben und auf dessen Grundlage sie entschieden haben. Ich fand es auch gut, dass sich ein Jugendamt die Mühe macht überhaupt, ja, also so ein Casting abzuhalten, wenn man so will. Wir sind da ja auch auf andere Menschen gestoßen, die auch, und die waren alle schon Träger, die es schon gab. Also, ne, das muss man auch mit dazu sagen, die auch teilweise schon Maßnahmen gemacht haben, so oder so ähnlich. Und in dem Moment, als wir den Zuschlag bekommen haben, war ich so, also hatte ich so zweigeteilte Gefühle. Ich hatte auf der einen Seite gedacht, Mensch, cool, das, was wir hier gesagt haben, was wir hier vorgelegt haben, das scheint ja dann doch wirklich zu funktionieren. Und ja, wir können diesen jungen Menschen weiterhelfen. Und der andere Gedanke, den ich hatte und der begleitet mich bis heute, ist, ich bin ja kein Sozialpädagoge. Also ich bin ja, als ich studiert habe, nie mit dem Gedanken daran gegangen, ich möchte irgendwann mal im sozialpädagogischen Bereich arbeiten. Ich war immer eher Soziologe, Erwachsenenbildner. Ich wollte eigentlich immer in dem Bereich eher arbeiten. Und als wir dann so ein bisschen durch das Deeskalationsteam da reingeschlittert sind und dann wie die Jungfrau zum Kinde zu einem Träger gekommen sind, war ich natürlich an einem Punkt, wo ich sagen musste, okay, jetzt kann ich es nicht mehr bestreiten. Also was mir immer auf den Keks gegangen ist, und da ist auch was du gesagt hast, die Leute haben gesagt, ah, du studierst Pädagogik und du bist ja Kampfsportler, dann wirst du ja die Jungs von der Straße holen und machst mit denen dann Kampfsport. Und ich habe gesagt, nee, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Es war nie das, was ich machen wollte, auch wenn ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin steckt. Aber erstens war mir das zu klischeehaft. Und zweitens hatte ich nie Bock, mit Menschen zu arbeiten, die keinen Bock haben, mit mir zu arbeiten. Und wenn da so ein Jugendlicher sagt, hey, was willst du von mir? Ja, dann bleib doch weg. so war meine Einstellung damals und so war meine Idee von, so ist bestimmt Sozialpädagogik und Jugendhilfe. Deswegen hatte ich da nie Bock drauf. Und ich mit meiner Idee und mit meiner Genese, wo ich herkomme, setze mich hin und versuche, ein Konzept zu entwickeln für diese einzelpädagogischen Maßnahmen, die jetzt zum ersten Mal eine Betriebserlaubnis brauchen. Und da brauchst du ja immer auch ein Konzept. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Expertise große in der Sozialpädagogik. Ich habe keinen, der mich unterstützt. Es gibt nichts, wo ich abschreiben kann. Also ChatGPT gab es noch nicht. Es gab ein Internet, aber da konnte ich nicht irgendwie recherchieren, Konzept einzelpädagogische Maßnahmen, weil das Ding ist ja neu. Und ich schreibe ein Konzept und schicke das dann irgendwann an. Ich habe auch keinen gehabt, dem ich das schicken kann und sage, lies mal drüber und guck mal, ob das gut ist. Also ich kannte niemanden und die meisten Leute auch aus der Branche hätten wahrscheinlich auch nicht so richtig gewusst. Also habe ich es einfach weggeschickt und höre dann nichts 2 Wochen und höre dann nichts 3 Wochen. Und irgendwann frage ich mal, interessiert, aber auch ein bisschen ängstlich nach beim LVR und sagt so, hey, ich habe Ihnen da was geschickt und ich wollte nochmal wissen, weil wie viel Arbeit ist es denn? Wir müssen ja jetzt irgendwann weiterkommen. Und dann war ich absolut von den Socken, als ich die Rückmeldung bekommen habe, nee, Herr Kranitakis, Sie müssen sich da gar nicht so klein machen. Was Sie uns da geschickt haben, ist ab jetzt unser neuer Goldstandard beim LVR. Und ich wusste noch, dass ich gar nicht wusste, wie ich mich fühlen soll. Weil auf der einen Seite bin ich natürlich gewachsen, habe gedacht, oh, guck mal, ich kann hier Goldstandards schaffen. Und auf der anderen Seite war ich erschrocken. Ich gesagt, was? Ich Trottel? Der davon überhaupt gar keine Ahnung hat. Ich, der das nicht von der Pike auf gelernt hat. Ich komme jetzt hier einfach so reingeplatzt in diese sozialpädagogische Arbeit. Und das ist das, was du auch eben gesagt hast. Ne? Man stellt sich immer vor, wow, was ist da alles reglementiert und was gibt's da für Strukturen und wie wissen alle Bescheid. Und ich komme jetzt mit meinen Gedanken, so wie ich es mir vorgestellt habe, und schreibe da was. Und das ist nicht nur okay, sondern das schafft sogar Standards. Da war ich komplett von den Socken. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, aber eigentlich darf das nicht sein. Ich habe mir dann überlegt, also die Jugendlichen haben ja was ganz anderes verdient. Die haben ja eigentlich verdient, dass die Standards so klar sind, dass ich, wenn ich von außen komme, dass die Leute mich belächeln und sagen, also wo du drüber nachgedacht hast, da haben wir vor 20 Jahren drüber nachgedacht, das ist noch das und das und das, muss dann noch ergänzt werden. So haben wir aber angefangen und hatten damals ja auch das Glück, muss man sagen, dass einige Menschen, die im Deskalationsteam gearbeitet haben, sich auch, weil sie Interesse bekommen haben für die pädagogische Arbeit, weitergebildet haben. Also die hatten parallel schon irgendwie berufsbegleitend studiert und waren dann kurz vorm Abschluss des Studiums oder hatten sogar schon einen Abschluss und hatten dann schon so einen Grundstamm an PädagogInnen und den mussten wir dann aufstocken und daraus hat sich dann letzten Endes das erste pädagogische Team entwickelt, auf dessen Fundament hat sich dann nachher unser Träger entwickelt. Und jetzt sind wir 4 Jahre später an dem Punkt, wo wir einige einzelpädagogische Maßnahmen haben und an der Schwelle dazu stehen, dass wir die ersten Gruppen aufmachen. Hättest du das dir so vorgestellt?
Nein, natürlich nicht. Das Ganze ist für mich sowieso, also wie sich das entwickelt hat und warum und dass das so groß wird, war mir gar nicht so recht eigentlich auch. Weil ich habe immer gedacht, so, das ist viel zu viel Verantwortung und du musst ja dann gucken, dass die Leute alle in Arbeit bleiben und wenn da mal ein Zwischenfall ist und vielleicht wirst du mal in Haftung genommen, weil irgendwas passiert ist. Also da warst du immer der Visionär, ja auch früher schon, der immer gesagt hat, nee, wir müssen das Ding auf eine breite Basis stellen. Und ich war immer so, ja, nee, komm, lass uns eine Maßnahme machen. Da haben wir genug mit zu tun. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite kamen mir dann die Anfragen rein und du liest dir dann so ein, also mich hat das immer sehr betroffen gemacht, wenn ich dann so ein bisschen die Fallakte gelesen habe und habe gesehen, boah, der Jugendliche, dem musst du helfen. Also da kannst du jetzt nicht sagen, nee, mache ich nicht, weil ich habe Angst vor Haftung oder Größe oder du musst da jetzt einfach was machen, du musst ihm jetzt einfach helfen. Ne? Und dann haben wir auch immer, so, kriegen wir das hin? In welcher Geschwindigkeit kriegen wir das hin? Kriegen wir die richtigen Pädagogen? Kriegen wir auch die richtigen D-Thema? Das wird ja immer größer. Du musst ja gucken, wo kriegst du das Personal her? Wie machst du die ganze Verwaltung? Wie kriegst du das auch alles bezahlt? Du musst Leute im Büro einstellen und, und. Also ich weiß, dass wir ganz am Anfang auch mal zusammengesessen haben, wo du sogar mal an die Wand gezeichnet hast, wie du dir überhaupt die Arbeit in der Jugendhilfe vorstellen könntest. Das Deeskalationsteam mit dem Träger, mit dem Jugendamt, mit der aufsichtsführenden Behörde an einem Tisch sitzt und zusammen bespricht, wie man so eine Maßnahme machen kann oder wie überhaupt der Umgang mit dieser Zusammenarbeit stattfinden könnte. Wo ich dachte, der Typ spinnt. Du wirst dich nie im Leben mit dem Jugendamt zusammensetzen, weil die sind viel zu beschäftigt und auch zu arrogant, um zu sagen, wir reden jetzt mit dem Sicherheitsdienst, wie man so eine Maßnahme gestalten kann. Und genau das ist eingetreten. Genau das ist jetzt unser täglich Brot, mit Jugendämtern in den Austausch zu gehen, mit dem LVR in den Austausch zu gehen, Ideen auszutauschen, Weiterentwicklungen zu betreiben, zu sagen, wie machen wir die Jugendhilfe, wie können wir das Ding noch stabiler machen und so weiter und so weiter. Für mich unvorstellbar. Also die Größe war unvorstellbar, dass man überhaupt das auf die Reihe kriegt, auch personaltechnisch, weil man muss dazu sagen, ich habe davor alles im D-Team, also im Deeskalationsteam, habe ich alles alleine gemacht, ich habe die Planung gemacht, ich habe die Personalstrukturen gemacht, ich habe die Personalführung gemacht und. Das war schon ein Riesenbrett und ich hatte aber auch keine Lust und auch kein Vertrauen, das Ganze abzugeben. Ne? Mhm. Zu sagen, so, jetzt macht das ein anderer und ich konzentriere mich mit dir zusammen aufs Wachstum. War für mich unheimlich schwierig, Leute zu finden, denen ich vertrauen kann, die meine Aufgaben übernehmen. Ne? Hat sich aber dann gezeigt, dass das ja auch für mir so ein Nerd-Prozess war, den ich durchmachen musste, mal auch was abzugeben, auch mal anderen Leuten zu vertrauen, dass es trotzdem gut läuft. Hat sich dann gezeigt, ist es schwierig, das auf Anhieb zu machen, aber durch gegenseitige Unterstützung hat es geklappt und das fand ich dann wirklich super und natürlich auch in den Prozess von den Jugendämtern eingebunden zu werden, dass die sagen, wir unterstützen euch da. Ne? Was braucht ihr, um die nächste Maßnahme aufmachen zu können und wie lange braucht ihr und wie können wir euch unterstützen? War für mich damals unvorstellbar. Heute bin ich da unfassbar dankbar, weil wir dadurch einfach die Möglichkeit haben, den jungen Menschen zu helfen.
Was ich absolut wahnsinnig finde und was mich auch, also wenn ich jetzt meinem Vergangenheits-Selbst das sagen würde, dass wir heute mehr oder weniger auf Augenhöhe agieren als Kooperationspartner, als Ansprechpartner, teilweise auch als Berater für diese Institutionen, also von Jugendämtern, Landesjugendämtern bis hin zu Kliniken. Ich glaube, das hätte ich mir nicht geglaubt.
Definitiv.
Find's auch immer wieder spannend, muss dann auch mal kurz stehen bleiben und mich zwicken, um zu sagen, so, okay, was ist hier eigentlich passiert? Was haben wir überhaupt abgerissen? Also der 1.11.2019 war der Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt machen wir das Ganze hier gemeinsam, wir drei. Ja. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Ja. Ne? Da reden wir jetzt über 6 Jahre. Gleis 9 Dreiviertel Jugendhilfe jährt sich zum 4. Mal jetzt. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Und das Unternehmen, also Unternehmen, die wachsen, haben immer die Herausforderung, wie kann ich jetzt die Strukturen mitwachsen lassen? Ich weiß, dass wir ganz oft diese Diskussion hatten von, wir brauchen keinen Wasserkopf. Also du hattest immer ganz viel Angst, dass wir zu viel Verwaltung außenrum machen. Und wenn man dann aber irgendwie weniger Aufträge hat, dass wir den nicht loswerden und dass das uns irgendwie in eine finanzielle Schieflage bringen könnte. Und da immer wieder zu überprüfen, was brauchen wir an Strukturen? Was können wir uns leisten an Strukturen? An welcher Stelle brauchen wir die auch? Oder reicht das, wenn man das später macht? Das ist ein Prozess, da gibt's ja auch keine Blaupause für. Und das ist ein Prozess, der auch jede Firma, die wächst, vor Herausforderungen stellt. Jetzt haben wir aber noch eine besondere Herausforderung mit den Firmen, die wir haben. Also wir haben ja das Deeskalationsteam, damit haben wir auch schon mehr Erfahrung und dadurch haben wir natürlich auch schon wirklich eine ziemlich große Anzahl an Standards geschaffen, an Strukturen geschaffen und wir lassen das gerade auch evaluieren vom ISM in Kooperation mit einem Träger in Rheinland-Pfalz, die immer wieder die Augen aufreißen und sagen, Wahnsinn, was ihr alles schon an Qualitätsstandards habt und an Dienstanweisungen und Co. und Ausbildungen und sowas. Und mit der Gleis 9 Dreiviertel Jugendhilfe sind wir natürlich auch dabei, diese Standards zu schaffen, aber haben natürlich noch nicht die Zeit gehabt, um das alles zu machen. Ein Thema, das uns immer beschäftigt, ist diese Rollenklarheit, über die wir schon häufiger gesprochen haben, wo wir versuchen auch zu gucken, ich nenne das immer die siamesischen Zwillinge, weil das eine ist aus dem anderen entstanden und wir versuchen das irgendwo zu trennen und gleichzeitig zu gucken, an welcher Stelle macht es aber Sinn, zusammenzubleiben. Und auch da haben wir eingangs oder noch vor 15 Jahren viel drüber gesprochen, dass es ja Sinn machen würde, wenn auch die PädagogInnen, bei denen wir vor Ort arbeiten, uns einbinden in die Kommunikation, nicht in alles, aber in die Kommunikation, die sinnvoll ist, damit das Deeskalationsteam weiß, okay, was ist eigentlich gewünscht, wo sind denn eigentlich die Missverständnisse, Probleme, einfach um einen Raum schaffen zu können für den Austausch, der nicht vor Ort ist bei den jungen Menschen, dass sie das mitbekommen. Und das und diese Dinge, die da beitragen und die dann auch helfen, die Arbeit zu verbessern, beizubehalten und gleichzeitig aber auch an für die größtmögliche Klarheit und Rollenpräzision zu sorgen, indem man den Rest trennt. Auch das ist ein Prozess, also das musste sich langsam trennen, das ist auch wie bei jedem Wachstum auch ein Prozess, der manchmal wehtut. Und ich glaube, da werden wir immer besser und trotzdem sind wir noch nicht an dem finalen Punkt. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das hat dich in diesem Prozess am meisten überrascht, also vor allen Dingen jetzt von der Gründung der Gleis bis jetzt, also was hat dich am meisten überrascht und wo würdest du sagen, sollten wir jetzt mit dem, was wir jetzt wissen, den Fokus drauflegen?
Eigentlich muss ich die Frage andersrum stellen. Was hat mich nicht überrascht?
Okay.
Also ich als, ich sage jetzt mal, Automechaniker, ich sage das immer so schön flapsig und Türsteher, bin jetzt irgendwie Träger der Jugendhilfe oder beteiligt daran, Träger der Jugendhilfe zu sein. Also was wir eben schon angesprochen haben, die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern oder mit den Ämtern, mit den Stellen, die dafür zuständig sind. Das hat mich überrascht, dass das funktioniert hat. Mich hat natürlich auch negativ überrascht, was du eben auch schon angesprochen hast, wie fahrlässig stellenweise auch mit dem Thema umgegangen wird, dass ja heute auch noch viele einfach versuchen, ohne eine Betriebserlaubnis, ohne den pädagogischen Background, ohne Netz und doppelten Boden da an das Ding ranzugehen und das
nicht
einfach
nur versuchen.
Machen. Ja, die machen es einfach, genau. Und damit auch im Moment noch weitestgehend durchkommen. Das überrascht mich so ein bisschen. Was war die zweite Frage?
Worauf sollten wir uns ab jetzt mit dem, was wir gelernt haben, fokussieren? Wo siehst du das größte Potenzial, damit wir uns mit dem, was wir mit der Gleis machen, noch verbessern?
Ja, ich denke, wir müssen einfach gucken, dass wir, was wir eigentlich schon machen, dass wir langsam wachsen, dass wir nicht überstürzt wachsen, dass wir nicht einfach sagen, wir schalten Stellenanzeigen und jeder, der nicht Nein gesagt hat, wird sofort bei uns eingestellt und kann sofort als Pädagoge arbeiten. Wir müssen die Qualitätsstandards weiterhalten, was ja unheimlich schwierig ist, was wir ja sehen, weil wir ja wirklich auch Probleme haben, die nötigen Fachkräfte dafür zu kriegen. Dass wir das immer im Auge behalten und dann weiter langsam wachsen. Du hast eben gesagt, eine Gruppe aufmachen. Ich glaube, das ist nochmal ein spannendes Thema, was auch nochmal viel Informationen und viele Sachen, die man daraus lernen kann, uns bereitstellt, wo man aber auch nochmal so ein bisschen gucken kann, wie kann man da den Jugendlichen helfen und warum sind die vielleicht auch aus anderen Gruppen rausgeflogen und vielleicht halten sie es bei uns dann ja doch aus oder wir halten sie aus in der Gruppe, weil dann vielleicht auch jemand vom D-Team dabei ist, der in Zusammenarbeit halt mit dem Pädagogen von der Gleis das Ding irgendwie geschaukelt kriegt. Ansonsten, was hat mich überrascht? Also wie gesagt, das sind so viele Sachen, so viel Zeit haben wir gar nicht. Also ich war sehr, sehr überrascht, dass das überhaupt alles so möglich war, weil für mich gab es damals, Träger der Jugendhilfe waren Malteser oder Caritas kirchliche Träger halt. Und ich habe mir damals überhaupt keine Gedanken gemacht, als privater Träger der Jugendhilfe irgendwie sowas auf die Beine zu stellen. Mhm. Was mich weiterhin immer noch überrascht ist, wie engagiert unsere Mitarbeiter, sei es Pädagogen, sei es D-Teamer, wie engagiert die bei der Sache sind. Also wie emotional, also es vergeht ja auch kein Treffen, wenn man sich privat trifft, dass man nicht irgendwie über ein Problem mit einem Jugendlichen redet oder überhaupt irgendein Vorkommnis jetzt gerade in der Maßnahme, dass man darüber spricht. Und ich sag mal so, gerade auch in meinem Umfeld, wo es ja, also wir haben ja wirklich Jungs dabei, die für uns arbeiten, die früher auch wirklich zu den harten Jungs in der Türsteher-Szene zählten oder heute noch zählen, dem man überhaupt nicht zutrauen würde, in der Jugendhilfe zu arbeiten, wo man aber merkt, aber genau der findet den Zugang zu diesem Jugendlichen, weil er halt so ist, wie er ist. Und obwohl er tätowiert ist und obwohl er 2 Meter ist und ein Riesenschrank, hat er das Herz, das zu machen. Also jetzt bei unserem Weihnachtsbacktermin, den wir da hatten in unserem Büro, habe ich einen von denen, die ich gerade angesprochen habe, einen Riesentyp, der 140 Kilo wiegt und alles schon in seinem Leben hinter sich hatte, auch alles Negative, dass der dann neben so einem kleinen Jugendlichen sitzt und die zusammen Plätzchen ausstechen. war für mich, also ne, mir ist da richtig das Herz aufgegangen, dem kleinen Jungen auch, unserem Mitarbeiter auch, den Pädagogen glaube ich auch, weil die hätten ihm das auch nicht zugetraut. Ne? Man geht ja immer so wechselseitig auch mit Vorurteilen an den anderen ran. Ne? Mhm. Wie können die denn so einen Typ da einstellen? Der schüchtert den Jugendlichen doch ein. Ja, vielleicht doch nicht. Vielleicht baut der Jugendliche zu so einem, der schon alles hinter sich hat oder schon viel hinter sich hat, auch ein besonderes Vertrauensverhältnis auf. Und andersrum nimmst du dann so jemanden, der aus einer Szene kommt, die sehr grobschlächtig ist, der dann auf einmal mit Pädagogen umgehen muss. Und du hörst dann von dem einen oder anderen auch, ja Mensch, also hier so ein Kurs, gewaltfreie Kommunikation, ich verstehe meine Ehefrau viel besser. Bei uns gibt's gar keinen Streit mehr zu Hause oder viel weniger. Und ich habe auch letztens mal nicht, als mich einer mit Lichthupe angeblinkt hat, da bin ich nicht aus dem Auto gestiegen und habe dem auf die Fresse gehauen. Sorry, wenn ich das jetzt so lapidar sage. Ich habe das erstmal verarbeitet. Was möchte der denn überhaupt von mir? Was ist denn sein Bedürfnis? Und das fand ich immer so, das hat mich auch überrascht, ne? Dass so, so Jungs, die wirklich so die Grobschlächtigen aus dem Türstehermilieu, dass die auf einmal gesagt haben, das ist genau der Job, mit dem ich auch alt werden kann. Weil an der Tür, wissen wir alle, kannst du nicht unbedingt alt werden. Ne? Also wenn ich mich jetzt mit meinen über 50 an die Tür stelle und da ist ein 18-Jähriger, der lacht mich ja aus. Ne? Ich habe auch keine Lust mehr, mit dem zu diskutieren. Aber mit so einem Jugendlichen ist das nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Und deswegen ist das ja auch so, kann man ja auch schon sagen, die Jungs können bei uns in Rente gehen. Ne? Die können den Job auch noch mit 60 machen, weil die immer noch einen Einfluss auf Jugendliche haben und die Pädagogen eben besonders gut unterstützen können mit ihrer Aura, mit ihrem Wissen, was sie irgendwann mal gesammelt haben. Und auch für die Pädagogen ist das, also was mich da auch überrascht hat, ist, dass sich tatsächlich viele Pädagogen trotz des stressigen Jobs dafür entscheiden, also in der Jugendhilfe genau dieses Thema anzugehen in der EPM, weil die könnten ja auch ihr Geld einfach im Kindergarten verdienen. Aber auch da gibt's halt Leute, die sagen, will ich nicht, ich will tatsächlich einem Menschen helfen, den alle anderen schon abgeschrieben haben. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen und da bleibe ich jetzt auch bei. Ne? Also da muss ich auch immer so den Hut ziehen, wenn wir dann Leute haben, die Pädagogen, Pädagoginnen, die das wirklich über Jahre machen und wo du merkst, die gehen jetzt wirklich an den Rand ihrer Belastungsgrenze, dass sie trotzdem weiter durchziehen und sagen, nee, ich bleibe in dieser Maßnahme und ich unterstütze den Jugendlichen. Das hat mich auch überrascht, dass da nicht viele sagen so, ja, nee, war mir zu stressig, habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe gedacht, wir spielen ein bisschen Karten oder so, aber dass er jetzt so ausflippt und auf mich losgeht oder mich beschimpft oder so, das ist mir zu viel. Ich gehe woanders hin. Ne? Ich gehe in eine Gruppe, in den Kindergarten, in eine Kleinstgruppe, was auch immer, wo es einfach stressfreier ist. Ne? Und da muss man, das muss man auch anerkennen, dass sowas wirklich ja, die Pädagogik bis an die Belastungsgrenze bringt und natürlich auch immer in dem Wissen, ich gehe dahin. Und ich begebe mich eigentlich in Gefahr. Da ist jemand, da ist ein Sicherheitsexperte dabei, der mich jetzt davor schützt, dass der Jugendliche mich angreift. Mhm. Hätte ich mir vorher auch von Pädagogen nicht erwartet. Da hätte ich gedacht, da kriegst du gar keinen, der das macht, weil, nee, da haben die gar nichts mit zu tun. Ne? Aber es funktioniert ja.
Viele sind ja dankbar, weil sie, also das habe ich ja eben auch eingangs mal gesagt, das System an vielen Stellen einfach davon ausgeht, naja, du bist ja jetzt Expertin auf dem Gebiet, du bist ja jetzt Intensivpädagogin per Ausbildung, da musst du ja auch mit der Klientel umgehen können. Und dann gibt es viele Träger, die sagen, mach mal. Ja. Und vor allen Dingen die Menschen, die Erfahrung gemacht haben, sind sehr dankbar. Und das ist auch was, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, dass es eben da diese Institution gibt. Ach, ich mag so gerne mit dir zu reden. Wir reden ja, auch immer ganz viel. Zeit, glaub ich, ne? Ich muss aber auch mit Blick auf die Uhr sagen, wir sind schon zumindest mal für dieses Mal am Ende unserer Folge. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann nochmal hier auch in dem Setting zusammensitzen. Und am Ende unserer Folge haben wir eine kleine Rubrik beziehungsweise zwei Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen, weil wir da auch nochmal einen besonderen Blick drauf haben. Und ich bin gespannt, wie du darauf antworten wirst. Die erste Frage ist, wenn du jemandem, der in der Intensivpädagogik anfängt, nur eine einzige Sache mit auf den Weg geben dürftest, welche wäre das?
Schwierige Frage. Mhm. Durchhalten. Okay. Mit Herz durchhalten.
Okay. Also A, mit dem Herz dabei sein, ja. Und B, man muss durchhalten, damit es irgendwie auch überhaupt Sinn ergibt. Für alle Beteiligten wahrscheinlich.
Ja.
Zweite Frage. Wir sind ja auch ein bisschen systemkritisch hier unterwegs. Also über uns schwebt die ganze Zeit und es steht der Elefant im Raum, das Thema Systemsprenger. Wir alle haben die Haltung, dass Systemsprenger eben nicht bedeutet, dass es böse junge Menschen sind, die tolle Systeme sprengen, sondern wir sehen diese jungen Menschen als eher vom System gesprengte Menschen, die unter dem System gelitten haben und teilweise auch überhaupt erst diese Verhaltensweisen zeigen, weil sie in einem System, das helfen soll, Dinge erlebt haben, die kontraproduktiv sind und die ihre Entwicklung sogar negativ beeinflusst haben. So sehen wir diesen Begriff. Trotzdem ist dieser Begriff natürlich irgendwie ständig präsent, wenn wir über das Thema Intensivpädagogik reden. Das heißt, von der Genese aus sind wir ein sehr systemkritischer Podcast. Das bedeutet nicht, dass das System an sich schlecht ist, aber es bedeutet, dass das System neben den vielen geeigneten Hilfen, die es auch gibt und die wir gar nicht absprechen wollen, auch Teile hat, die wir kritisch beäugen wollen und müssen aus einem professionellen Anspruch heraus. Und aus dieser Systemkritik heraus und aus diesem Gedanken heraus ist unsere letzte Frage: Wenn du eine Sache ändern könntest am System, nur eine, welche wär's?
Die Politik. Weil das ist das, wo alles entsteht. Hm. Im Prinzip ist es ja schade, dass es uns gibt oder dass es uns geben muss. Hm. Warum gibt es uns? Weil irgendwo in der Gesellschaft was schiefgelaufen ist. Warum war das nicht schon vor 20, 30 Jahren so? Was war da anders? Und da fällt mir eigentlich nur ein, die Politik muss sich ändern, um den Menschen auch wieder mehr Verantwortung für die Familie zu übertragen. Mhm. Also ich glaube, das System, da muss man aus dem System rausgucken und im Prinzip über den Rand gucken, weil dieses Helfersystem, was es gibt, ist mit Sicherheit reformbedürftig. Aber da würde mir jetzt nicht nur ein Beispiel einfallen, was ich ändern müsste oder was geändert werden müsste. Aber im Vordergrund müsste sich im Prinzip dahinter die Politik ändern, um zu verhindern, dass es überhaupt so weit kommt, dass es dieses Helfersystem inklusive der Gleis und dem D-Team gibt.
Also insbesondere, wenn du das so sagst, beziehst du dich auf das Thema Familienpolitik, dass wir viel, und ich glaube, das ist
Gesellschaftspolitik. Okay. Also es ist ein gesellschaftliches Problem geworden, dass Kinder so anspruchsvoll sind, dass es uns geben muss. Mhm. Und ich glaube, da ist die Familie gefordert. Da sind weniger Ämter gefordert. Also ich halte nichts davon, direkt schon frühzeitig einzugreifen, in die Familie reinzugehen. Aber das, also es muss sein, aber es wäre schön, wenn das vermieden werden könnte. Und das kannst du nur erreichen, indem du irgendwie überlegst, ich habe da jetzt auch keine Lösung für natürlich, weil ich bin kein Politiker, dass das verhindert werden müsste, dass es so ein Helfersystem überhaupt gibt in dieser Form. Dass es Kinderheime geben muss, wie es die auch schon vor 20, 30 Jahren gibt, das ist unbestritten. Allerdings auch vielleicht anders aufgelegt, weil da ist ja auch viel, hörte man ja auch viel so mit Missbrauchsfällen und so, da musste mit Sicherheit genauer hingeschaut werden, aber die politische Situation muss sich einfach ändern, damit solche Kinder gar nicht erst entstehen.
Also im Prinzip an wirklich die Ursache gehen, ja. an den Kern des Ganzen gehen.
Genau.
Das wäre schön, wenn wir irgendwann in einer Welt leben würden, wo es uns alle, wo es die Intensivpädagogik nicht braucht. Trotzdem gut, dass wir in einer Welt leben, in der es sie gibt. Und auch wichtig, dass es Menschen gibt, die hinschauen und schauen, was läuft gut, aber was müssen wir auch noch besser machen. Das und viel, viel mehr könnt ihr immer wieder erwarten, wenn ihr einschaltet bei uns im Gleisgeflüster-Podcast. Das war Folge Nummer 1, eine hoffentlich retrospektiv betrachtet historische Folge Nummer 1 mit meinem Gast Markus Feuerherten, mit dem gemeinsam ich die Geschicke lenken darf des Deeskalationsteams und auch der Gleis 9,25 Jugendhilfe. Wenn euch das gefallen hat, dann schaltet immer wieder gerne ein hier bei unserem Podcast. Wir werden eine illustre Mischung haben aus Gästinnen, aus Menschen, die für mit uns arbeiten, im Deeskalationsteam, aber insbesondere natürlich auch in der Gleis 9,25 Jugendhilfe, aus Menschen, die von Kooperationspartnern kommen, aus der KWP-Uniklinik, von Jugendämtern, SupervisorInnen. Und hier und da in unseren Specials dürft ihr auch euch auf Prominente einstellen, die zwar nicht direkt was mit dem Thema Intensivpädagogik zu tun haben, aber vielleicht auch spannende Meinungen, Gedanken dazu haben und mit denen wir das Thema auch nochmal ganz anders angehen können. Ich freue mich, dass wir so ein gutes Gespräch hatten. Ich freue mich auf alles das, was uns noch gemeinsam erwartet hier, also euch, die Zuschauerschaft und mich hier als Host dieses Podcasts. Für heute ist aber erstmal Schluss. Danke, Markus, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre.
Mir tatsächlich auch. auch, dass ihr zugeguckt habt und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Gleisgeflüster.